Hallo liebe Hörer zu Radio OSM, heute in der 14. Ausgabe. Bei mir in Frankfurt ist wie immer der Marc.
Hallo.
Und in München begrüßen wir Andi.
Hallo.
Ich bin der Peter und heute wollen wir mal was Neues ausprobieren. Wir werden heute zum ersten Mal den Tech of the Day besprechen. Eine neue Sektion in unserem Podcast, in der wir in jeder Episode einen neuen Tech vorstellen wollen. Und warum man den vielleicht besonders mal beachten könnte und vielleicht mal besonders darauf achten könnte, ob der in seiner Gegend gebraucht wird. Dann wird Andi was über verschiedene Datenbankschemata erzählen, die bei OSM-Daten eingesetzt werden. Wir werden über Relationen sprechen, wofür sie genutzt werden und gebraucht werden. Ganz zum Schluss nehmen wir uns nochmal Zeit für die Hörerkommentare, die ihr uns aufgenommen habt. Aber zuallererst fangen wir mit ein paar News an.
Genau, die erste Neuigkeit, die ich jetzt nochmal verfolgen wollte, war dieser neue Stil für JOSM. Ja, okay, gibt den wohl schon länger, aber da war neulich eine Wochennotiz. Und deswegen habe ich den mal angeschaut, beziehungsweise, und war eigentlich relativ gut davon begeistert.
Wofür ist der gut?
Also er zeigt, er heißt auf Deutsch Fahrspur und Straßenattribute, auf Englisch Lanes and Road Attributes. Und der zeigt halt diese ganze Spur-Mapping-Zeug und so weiter an. Das heißt, wer sich schon immer mal gefragt hat, welcher Way auf der Autobahn jetzt gerade für was zuständig ist und da total durchgedreht ist, der kann das jetzt auf einen Blick mit diesem neuen Stylesheet, ich sag schon wieder neu, obwohl er nicht neu ist.
Für uns ist er neu, das ist doch schon ausreichend.
Genau, anschauen. Das ist ja einer von diesen, also JOSM hat ja seit etwas längerem auch diesen Map-CSS-Support, mit dem man so, von dem Render unabhängig Stylesheets schreiben kann, die man theoretisch auch mit anderen Renderern einsetzen kann. Also Render ist das Ding, was Daten auf einem Bildschirm oder sowas malt. Und,
Was muss ich tun, wenn ich den in meinem JOSM auch haben möchte?
Also, kommt davon, was du von JOSM hast oder wie du es eingestellt hast. Gegebenenfalls musst du erst aktivieren, dass du diese Style-Liste hast. Und da gibt es dann rechts unten so einen Button, mit dem du dir weitere Styles da herunterladen kannst.
Mhm. Also das heißt, glaube ich, Map Paint Style, ne? Wenn man das sucht.
Map Paint Style.
Ah. Na, je nachdem, ob du Deutsch
oder Englisch so halb übersetzt, ne? Ja.
Okay.
Ja. Und da gibt es eben dann eben einen rechts den Button mit dem Einstellungsschalter, Hebelchen. Und da kann man dann eben das dann hinzufügen. Also einfach, wenn man es auf Deutsch hat, nach dem Namen suchen, Fahrspur und Straßenattribute und dann auf den Pfeil klicken und dann, dass er auch angezeigt wird und dann sieht man die Daten entsprechend dargestellt. Zum Thema Kartenstil in JOSM gibt es auch einen Blogantrag von Paul aus dem Oktober. Verlinkt man dann in den Shownotes, nennt sich Kartenstile in JOSM.
Ja, das war auch mein Einstieg. Mir war das gar nicht so klar, was für eine tolle Möglichkeit da existiert. Und wenn man den Blogpost gelesen hat, dann kriegt man es auch hin. Kann ich nur empfehlen.
Ich habe mir mal das Open Government Data Portal von Rheinland-Pfalz angeschaut, das ja in der Wochennotiz auch erwähnt wurde. Weil ich wohne in Rheinland-Pfalz und dachte mir, schauen wir mal, was die so haben. Und ich muss sagen, ich bin sehr begeistert. Es sind sehr viele, sehr interessante Daten drin. Also beispielsweise habe ich da eine Karte der Gemarkungen gefunden, in der zum Beispiel jedes Gebäude mit einem sehr, sehr genauen Gebäudeumriss drin ist, an welcher Straße ist seine Haustür, die ganzen Hausnummern, also ob das jetzt 13, 13a, 13b ist oder ob die anders nummeriert sind. Das ist total aktuell. Also auch die ganz, ganz neuen gebauten Gebäude, die erst seit ein, zwei Monaten fertig sind, sind da schon drin.
Das sind auch die Flurstücke mit eingezeichnet.
Richtig, oder? Genau. Und auch sehr, sehr genaue Gemeindegrenzen und alles, also alles, was so administrative Grenzen irgendwie auch sind, ist da mit dabei. Das Dumme ist nur, dass die unter dieser Datenlizenz Deutschland Namensnennung nicht kommerziell stehen. Über diese Lizenz selber weiß ich nicht so viel, aber der nicht kommerziell Teil schließt ja eigentlich schon aus, dass wir die für OSM benutzen dürfen. Ja. Weil OSM-Daten ja auch kommerziell genutzt werden können und wenn man das da einträgt, wird man es halt indirekt dafür freigeben und das dürfen wir halt nicht.
Können wir mal direkt kritisieren ein bisschen. Ich finde ja diese nicht kommerzielle Wahl immer ständig, also wofür kann man es überhaupt benutzen?
Ja, das ist voll gemein.
Also es ist eigentlich, kann es keiner benutzen. Da wird noch was hingestellt, so wir haben was, aber
Das Problem ist halt, dass auch nicht kommerziell da immer sehr, sehr unzureichend definiert ist. Also das siehst du ja auch bei Abmahnungen oder sowas.
Ja genau, das wird auch keiner riskieren, das zu benutzen, weil dann da droht ja ständig die Abmahnung.
Also wie gesagt,
ja.
kann halt sein, dass du irgendwie auf einem Shared WordPress bist oder so und dann steht halt unten links, dieses WordPress wird bereitgestellt von, das ist halt Werbung, Werbung ist kommerziell, darfst du die Daten nicht benutzen, obwohl du ansonsten nur irgendwie Privatperson bist. Oder du weißt es halt nicht, ob du dann kommerziell bist und möglicherweise gehst du ein Risiko ein.
Ja. Aber sehen wir es mal positiv, wenn man das nicht kommerziell streichen könnte, wäre es sehr schön.
Also die Daten also das heißt, ist echt geil,
muss genau, ich einfach mal sagen. Die Technologie ist jetzt da, sie haben ein Portal, sie könnten es veröffentlichen, es ist jetzt nur noch eine Diskussion, wie weit jetzt unbedingt dies nicht kommerziell da dran muss.
Naja, also es sollte natürlich auch nicht wieder eine eigen ausgedachte Lizenz sein, sondern es wäre eigentlich schon eine Lizenz gut, also Creative Commons, eine aus dem Baukasten, da wäre eigentlich schon besser.
Aber ja, das Problem ist halt, dass man nichts weiß über diese Lizenz. Also diese Daten, entschuldige, wie heißt sie? So absurd, dass ich wieder vergessen habe.
Datenlizenz
Deutschland.
Ja, genau. Da weiß es halt keiner so genau. Also es könnte halt sein, dass die mit CC BY kompatibel ist, vielleicht aber auch nicht. Man weiß es halt nicht so wirklich ganz genau. Und das ist halt eins der Probleme, die man oben auf dieses nicht kommerziell auch hat. Und sie haben es ja verstanden. Also auf diesem daten.rlp.de sind ja nicht nur Kartendaten, sondern auch Tabellen, Listen, Aufstellungen, was weiß ich, zum Beispiel kriegt man eine Liste aller Mülldeponien und wie viel Tonnen Müll die in verschiedenen Kategorien in welchem Monat angenommen haben und sowas. Die sind
auch unter der Datendeutschland-Lizenz?
Die sind eben zum Teil auch unter CC BY. Also ein paar sind unter CC-Lizenz und ein paar halt nicht. Und das ist halt ein bisschen schade, dann kann man die unter Umständen halt auch nicht miteinander kombinieren.
Wobei der Joachim Karst, das ist ja derjenige, der sich in Deutschland so ein bisschen um Verwaltung und offene Daten da kümmert.
Ja, er ist halt so Ansprechpartner für Behörden.
Genau, Behördenansprechpartner, spricht auch wohl öfters mit denen. Der hatte jetzt aktuell heute oder gestern schon eine Antwort bekommen, die er gepostet hat, wo schon vom Ministerium gesagt wurde, also eigentlich wollen wir schon, dass ihr die benutzt.
Ja, welche denn?
Die CC BY. Weil da war ja auch nicht klar.
Also das ist allgemein schon klar. Also da musst du halt auf
aber da,
wenn es eine entsprechend große Menge ist, musst du auf dieser einen Contribution-Seite halt noch aufgelistet werden, damit das BY sozusagen erfüllt ist. Aber ansonsten ist CC BY eigentlich mit ODBL schon kompatibel.
Ja, und da wurde es aber jetzt nochmal von denen offiziell gesagt, so, ja, das ist super, das könnt ihr machen. Kann man sich mal durchlesen. Verlinken wir dann auch.
Es gilt aber in dem Fall nur für Baden-Württemberg, diese Aussage.
Ja.
Also wie gesagt, die Daten sind geil. Also ich hab ja so einen Ausschnitt von diesen Markungsgrenzen schon mal gesehen, aber halt nur in Papier. Und die jetzt mal digital zu sehen als WMS, ich meine, man kann die auch theoretisch in seinen JOSM zum Beispiel reintun. Darf man natürlich nicht, aber kann man theoretisch machen. Und wenn wir die dann noch irgendwie überredet kriegen, das vielleicht unter ordentlichen Lizenzen zur Verfügung zu stellen, vielleicht einfach mal alle mit dem Bürgermeister reden oder mit dem, was ist der Abgeordnete des Kreises oder so, keine Ahnung.
Na, das geht halt auch nicht so einfach, weil die sich gegenseitig da irgendwelche Nutzungsrechte und so weiter abkaufen und wieder verkaufen und so weiter. Und also welcher Bürgermeister hat denn schon Ahnung von diesem Themenkomplex Geodaten?
Ja, den muss man ihm halt erklären.
Ne? Wobei, die Leute, ich glaube nicht, halt dass nicht es so wissen. Einfach ist. Wobei, also mal mit seinem Bürgermeister reden, aktuell, es gibt in NRW eine Gemeinde oder eine Stadt, Moers, die hat so ein Portal gemacht, OpenMoers. Und da kann man ja mal kurz reingucken und das vielleicht sogar als Beispiel nehmen. So hier, guck mal, die können es ja auch. Ja, warum kann meine Stadt das nicht?
Ja. Aber was ich halt echt geil finde, die haben nicht nur, also ich weiß, ich reite drauf rum, aber die haben nicht nur die Gebäude, sondern die haben zum Beispiel auch eine Unterscheidung. Das ist das Haupthaus, das ist ein Durchgang, da ist eine Garage und da ist die zweite Garage, was man nicht mal auf dem Luftbild sieht. Und das finde ich echt cool. Also muss ich einfach mal sagen, tolle Daten. So, Andi, du wolltest noch was erzählen über das Wiki, ne?
Genau, also es gab, es gibt einen Blog-Eintrag zum Thema Lua-Scripting auf Wikipedia. Also es gibt seit einer Zeit einige, also man muss auch wieder, ist eigentlich eine Fortsetzung von dem Template-Thema, das wir neulich hatten. Und zwar haben wir da ja auch gesagt, dass man diese Templates ja auch irgendwie, da kann man programmieren, aber irgendwie kann man den Code, der da rauskommt, auch nicht so wirklich lesen und das ist keine richtige Programmiersprache und niemand ist damit zufrieden und so weiter.
Und deswegen wurde da vor einiger Zeit mal damit angefangen, sich dann eine Ersatzlösung auszudenken. Und deswegen hat man da eine sogenannte Lua-Extension gemacht. Und die wurde jetzt eben auf den Wikipedia Media Wikis ausgerollt. Das heißt, die kann man da jetzt benutzen. Und das ermöglicht halt zum Beispiel grundsätzlich auch, dass man mal Dinge, die man momentan außerhalb löst, mit irgendwelchen Skripten, die dann HTML generieren, direkt im Wiki zu machen.
Ist das schon irgendwo bei uns im Einsatz?
Bei uns selbst noch nicht. Also, soweit ich das verstanden habe, möchte Grant da erst nochmal das Wiki-Setup irgendwie automatisieren. Da gibt es solche Konfigurationsmanagement-Tools, die, das ist wohl in dieser Sys-Admin-Szene jetzt gerade der heiße Scheiß. und bevor er da irgendwas weitermacht, möchte es erst da mal darauf umstellen und danach kann man mal schauen, ob was dann
Extensions mit kommt. Mit einem Knopfdruck dann installieren.
Und dann wird alles toll und shiny und super.
Naja, okay, wir lassen es mal. Keine Ahnung, aber ja, es wird hoffentlich bei uns auch mal kommen. Man kann da vor allem dann zum Beispiel auch das Zeug, was man mit Jochen Topf, also was ist Jochen Topf und ich, beim letzten Hacking-Wochenende so besprochen haben, wo er da einen sehr schönen Blog-Eintrag geschrieben hat, hatten wir auch das letzte Mal, glaube ich, schon berichtet, dann auch recht schön lösen, wenn man zum Beispiel da einfach die JSON-API von TechInfo dann aus dem Wiki ansprechen kann und eben jede dann die Queries oder die Darstellung entsprechend anpassen kann, ohne dass man da erst sich wieder extern einarbeiten muss und einen Server finden muss, wo man das Zeug hostet und so weiter.
Also so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels.
Ja, auf jeden Fall. Also die Templates werden damit auf jeden Fall lesbarer.
Gut. Dann wollen wir doch mal unsere neue Sektion ausprobieren. Den Tag of the Day. Mir ist Folgendes passiert. Ich hab einen Tag gefunden im Wiki und der hat ein Problem gelöst, das ich schon sehr, sehr lange habe. Und ich war total begeistert, weil ich diesen Tag vorher nicht kannte. Und dann dachte ich, hey, das muss ich mal mit euch teilen. Und zwar ist es so, dass bei mir am Haus dran ist so eine Garage. Also eigentlich sind es zwei Garagen, aber es hat ein Gebäude. Und der JSON-Validator hat sich jedes Mal, wenn ich da irgendwas dran gemacht habe, immer beschwert, hey, da ist ein Building und das hat keine Hausnummer. Da fehlt was. Aber die Garage hat natürlich keine eigene Hausnummer. Und dann habe ich einfach mal nach Building gesucht und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen, man kann auch Building gleich Garage hinschreiben und dem damit sagen, das ist kein normales Haus, das ist eine Garage. Und siehe da, auf einmal hört er auch einfach auf, sich zu beschweren, weil er weiß, dass Garagen normalerweise keine Hausnummern haben. Und da war ich so begeistert von, das habe ich gedacht, das muss ich euch mal erzählen. Vielleicht wisst ihr das ja noch nicht. Es gibt ja bei dem Building Tag auch noch eine ganze Menge weiterer Werte. Genau.
Garage ist zum Beispiel Top 5, also fünfter Platz mit 0,53% laut TechInfo. Davor ist noch HUD, Residential und House.
Aha. Ja, HUD kannte ich, stimmt, HUD kannte ich auch, nämlich bei dem Hotmapping, wenn man irgendwo in Afrika rummappt, dann benutzt man meistens Building HUD für so runde Gebäude.
Stimmt. Direkt mal deine Frage, ist Garage wirklich nur Garage oder ist ein Carport auch Garage? Oder gibt es da sogar wieder ein spezielles für?
Also es gibt, soweit ich das sehe, kein spezielles. Ich würde es jetzt auch aus dem Bauch raus auch als Garage taggen, weil das ja eigentlich nur eine Garage ohne Dach, ohne Seitenwände ist, ne?
Genau, also die Definition im Wiki sagt im Englischen, die Nutzer Single Owner Private Garage, das heißt ein Eigentümer.
Und privat.
Genau,
privat. Ah, okay.
Genau, und dann ist ja eigentlich egal, wie es dann baulich gelöst ist. Wobei ich sehe, es gibt auch Garages, was dann ein Block von Garagen ist.
Ja, wenn es größer wird sozusagen.
Genau. Und bei diesen Mehrfamilienhäusern wahrscheinlich.
Darf es auch etwas größer sein?
Ja, das ist halt dann irgendwie mit 0,19% an so ungefähr Platz 10.
So, und diese Sektion, die wollen wir jetzt eigentlich in jeder unserer Episoden machen. Und wenn ihr da sagt, ey, ich habe da auch so einen geilen Tag, den, glaube ich, keiner kennt oder den alle mal kennenlernen sollten, dann packt uns den noch in die Kommentare und wir werden ihn dann dankenswert erwähnen. Und damit gebe ich gleich weiter an den Andi.
Ja, dann kommt sozusagen mein großes Thema für heute, die Datenbanken. Ist es mehr für einen Entwickler gedacht? Wir haben das trotzdem mal mittendrin gelassen. falls ihr es nicht haben möchtet, müsst ihr ein bisschen, oder falls es zu technisch wird, müsst ihr halt vorspulen und sagt uns dann, dass es zu technisch ist. Bisher haben wir noch nie gehört, dass wir zu technisch sind. Und das versuchen wir jetzt mal zu ändern. Ja. Was ist denn eine Datenbank? Also klassischerweise, die meisten Leute kennen das irgendwie mit Tabellen und so weiter. Das heißt, du hast eine Datenbank, gruppiert mehrere Tabellen und jede von diesen Tabellen hat Spalten und Zeilen. Man nennt das dann teilweise relationale Datenbanken, wenn es dann wieder in den theoretischen Bereich geht. Das ist halt das, was so MySQL, Postgres oder SQLite machen. Und jedes von diesen Zellen hat dann sozusagen einfach gewisse Typen. Da gibt es halt zum Beispiel Ganzzahlen, wenn das auch Integer, oder auch Texte, nennt sich dann Varchar im Englischen, die sind dann manchmal auch beschränkt von der Länge her. Und dann gibt es auch noch diesen unbegrenzten Text, der sich einfach Text nennt, aber den wir zum Beispiel gar nicht benutzen für unsere Mapping-Daten. Ja. Und aus diesem Grundbaustein kann man sich sozusagen schon das erste Schema, das wir jetzt einführen möchten, herleiten, nämlich die API-Datenbank.
Die API-Datenbank ist das, was auf OpenStreetMap.org quasi verwendet wird, so als Backend für JOSM und all die Editoren.
Genau, also wenn du auf die API zugreifst, dann greifst du halt sozusagen direkt auf die API-Datenbank zu. Das ist einfach nur für jeden Grunddatentyp eine Tabelle, für jeden Tag sozusagen nochmal eine Tabelle, weil du halt immer pro Feld nur einen Wert ablegen kannst in so einer klassischen Datenbank. Das heißt, du brauchst entsprechend viele Joins, also Verknüpfung zwischen diesen Tabellen, um da dann irgendwie Daten strukturiert ablegen zu können.
Mit welchen Werkzeugen kann ich darauf zugreifen? Auf dieses Schema?
Naja, also die Frage ist, wie erstellt man es? Eigentlich sollte niemand, der sich mit OSM-Daten beschäftigt, eine APDB aufsetzen müssen, weil die ja eigentlich direkt durch die Datenbank erzeugt wird, also durch die API erzeugt wird. Das heißt, wenn, dann möchtest du aus dieser API irgendwie Zeug exportieren, damit du es dann woanders wieder importieren kannst, in vielleicht ein spezielles Schema oder so. Und das Tool, was wir dann bei OSM dazu verwenden, nennt sich Osmosis. Ist irgendwie ein Set an es kann alles Mögliche, unter anderem eben auch so eine API-Datenbank auslesen und irgendwo abspeichern. Und das ist eben dieser Planet-Dump, von dem man vielleicht schon mal gehört hat. Das ist einfach ein Auszug, von dieser API-Datenbank. Es gibt dann noch den Full-History-Dump, oder wie heißt der genau, Peter?
Ja, der heißt im Moment, ich glaube, er hieß zumindest bis vor kurzem noch Experimental-Full-History. Wobei das Experimental natürlich doof ist, weil man wollte es dann nicht mehr umbenennen, obwohl es nicht mehr Experimental ist. Also.
Ja, nämlich die API-Datenbank enthält auch die ganze History im Vergleich zu allen Datenbanken, die jetzt nachher kommen. Oder Datenbank-Schemata. Genau.
Also, jetzt mal kurze Frage. Das heißt, die API-Datenbank, wenn ich die selbst erstelle mit Osmosis, dann ist sie original identisch mit der des Projektes, oder?
Jein, also das ist halt die Frage, was du als dazu zuzählst. In dieser Datenbank sind natürlich zum Beispiel diese ganzen anderen Dinge wie GPS-Points, Blog-Einträge direkt auf der Webseite, okay, User-Daten, ja, und so weiter auch noch mit drin.
Ja, ja, okay. Das jetzt mal außen vor.
Genau, also an sich kannst du so eine API-Datenbank mit History nur aus so einem Full-History-Dump machen, aber ich glaube, dafür ist gar keine Tool-Unterstützung da.
Ja, das glaube ich nämlich auch nicht. Du kannst einen aktuellen Planet nehmen und den auf Osmosis werfen und eine API-Datenbank schreiben. Dann hast du aber von allen Objekten nur die neueste Version.
Genau.
Und dann kannst du die nachträglich mit Diffs anfüttern und sagen, okay, jetzt fang mal an, dir von Diff Nummer XYZ die Historie zu laden. Und dann holt der halt langsam auf. Aber ich glaube, du kannst gar keinen Full-History-Dump draufwerfen. Aber da bin ich mir unsicher.
Ja, also soweit ich weiß, macht man halt auch nicht. Wie gesagt, man füllt so eine API-Datenbank eigentlich selbst nicht, weil man möchte dann eigentlich immer speziellere Datenbankschemata je nach Anwendungsfall dann machen für sein Programm.
Also das ist halt das maximal generische, was man irgendwie machen kann. Und das ist halt eben auch maximal imperformant für jede spezialisierte Anwendung. Die ist halt sehr spezialisiert, um damit die API zu betreiben. Eigentlich braucht man es vor allem dann, wenn man eben diesem API-Code und an dem Homepage-Code was machen möchte.
Dann genau, also zum Beispiel, wenn man kommt ja dann nachher, wenn man plötzlich einen weiteren Grunddatentrick wie Flächen einführen möchte.
Was sollte man das denn? Oder? Okay. Ja, ja.
Du hast gerade angesprochen, Diffs. Was ist ein Diff? Es ist einfach ein Differenzbild. Das heißt, wenn du wissen möchtest, was hat sich denn in der letzten Minute geändert, dann gibt es eben diese Diffs. Und die werden auch mit Osmose als Dateien auf dem Planet-Server abgelegt und dann kann man sich die wieder einspielen. Aber dazu nachher noch mehr. So, dann kommen wir wieder zurück zur Technologie. Und zwar, es gibt dann sogenannte Geo-Erweiterung für Datenbanken. Für Postgres wäre das PostGIS, für SQLite wäre das SpatialLite. MySQL hat das auch irgendwie so halb mit eingebaut, aber das möchte man eigentlich nicht verwenden, deswegen ignoriere ich jetzt MySQL einfach hier mal komplett. Hauptsächlich sind das erstmal wieder ein paar Datentypen mehr. Das heißt, man hat plötzlich Koordinaten, die auch wissen, in welcher Projektion sie denn da drin sind. Das heißt, man hat nicht nur ein Feld X, ein Feld Y, in denen dann irgendwelche Ganzzahlen abgespeichert werden, wie in der API-Datenbank, sondern, also eigentlich nicht XY, sondern Latlon, sondern man hat ein Feld für Koordinate und da ist dann eine 2D-Koordinate drin.
Was hat das für einen Vorteil gegenüber dem, dass ich das getrennt speichere?
Ja, du kannst halt dann nachher, wenn man andere Datentypen draus baut, gewisse Dinge damit machen. An sich, und du musst halt nicht jedes Mal, wenn du eine Koordinate abfragst, nach X und Y fragen.
Ja, vor allem, du kannst, glaube ich, Funktionen darauf machen dann, ne? Und damit Operationen.
Ja, das kommt dann nachher dazu. Das ist dann sozusagen das nächste Feature, dass du Funktionen hast, die mit diesen Geodatentypen umgehen können. Also, aber dazu möchte ich erstmal die anderen zwei Typen, die ich mir rausgesucht habe, einmal, also ich hatte sie hier mal Line Strings genannt. Das sind halt die klassischen Ways, wie wir sie kennen. Das heißt, du hast einfach mehrere Koordinaten hintereinander in einem Feld. Also du hast plötzlich eine Liste von einem anderen Datentyp in einer Spalte von der Tabelle stehen. Was bei relationalen Datenbanken eigentlich so nicht, sowas gibt's nicht. Da macht man immer eine weitere Tabelle, um mehrere Werte für dasselbe Feld zu haben. Was dann wieder zusätzliche Joins braucht und so weiter. Und dann hast du noch sozusagen das, was bei uns ein geschlossener Way ist, Polygone oder eben Multipolygone, auch als nativer Typ. Das heißt, auch wieder nur eine spezielle Art von Liste, die halt dann mehrere Unterlisten sozusagen wieder enthält. Und dann kannst du das halt in standardisierten Dateiformaten ausgeben. Also da gibt es dieses Well-Known Text oder Well-Known Binary, das dann halt wieder viele andere Tools direkt sprechen. Ja. Genau, und was macht man mit den Koordinaten? Es gibt dann zum einen Indizes, das hatten wir bei den relationalen Datenbanken auch schon, also wenn man jetzt in eine lange Liste hat von Einträgen und möchte schnell zu einem gewissen Eintrag kommen, dann würde man ja, wenn man ganz klassisch anfangen würde, einfach die Liste, jedes Element der Liste anschauen. Ist es das, was ich suche? Nee. Ist es das, was ich suche? Nee. Und wenn die Liste nicht mal sortiert ist, dann muss ich sogar immer durch die komplette Liste durchschauen, ob ich alles habe. Deswegen ist der erste Schritt, sich sozusagen dafür zu sorgen, dass es sortiert ist. Oder eben dann einen Index machen, der das sortiert ist. Der das schon mal sortiert hat. Das heißt, du hast eine zweite Liste daneben, die schon sortiert ist, sodass du nicht ständig Zeug auf der Platte hin und her schieben musst, sondern es ist einfach nur diesen Zeiger sozusagen auf die wirklichen Daten, dass du den nur umsortieren musst. Und das kannst du halt noch optimieren, wenn du da so Baumstrukturen machst. Also die Bäume, die man jetzt aus der Informatik so kennt sozusagen, dass du immer, ja, also wenn man sich einen Baum in der Natur anschaut, dann eigentlich genau umgedreht. Das heißt, du hast oben eine Wurzel, da steht sozusagen der Wert in der Mitte von dieser Liste drin und dann geht's immer so weiter, dass du die Liste wieder in zwei Hälften teilst, also davon quasi wieder die Mitte nimmst und so weiter.
Quasi ganz oben ist die ganze Welt und auf der ersten Ebene sind dann die Quadrate
Europa und Amerika sozusagen.
Um die Kontinente rum und wenn ich dann noch eine Ebene weiter unter Europa gehe, dann sind da die ganzen Länder und wenn ich noch weiter runter gehe, sind die ganzen Bundesländer und dann irgendwann Städte, Straßen und je nachdem, wie weit man es halt treiben will.
Genau, nur macht so ein Computer natürlich was in ganz normalen Vierecken und nicht in so seltsamen Flächen, was sich die Leute hier für administrative Grenzen ausgedacht haben. Aber klar, könnte man natürlich auch machen und würde dann entsprechend den Zugriff auf Nodes in Bayern relativ schneller machen. Und das geht in 2D und ist direkt in die Datenbank eingebaut. Das heißt, es wird viel, viel schneller. Und dann gibt es eben noch, im eindimensionalen Fall, bei der relationalen Datenbank nennt sich sowas B-Baum, falls ihr sowas mal gehört habt. Und im zweidimensionalen Fall nennt sich sowas dann L-Baum. warum auch immer. Anderes Wort, was man im wenigen Fall auch heute ist, ein Raumfüll in Kurven oder Quartals, so heißt die entsprechende Wiki-Seite, wo das Verfahren sozusagen auch bei uns im Wiki beschrieben ist, sind alles 2D-Indizes, ist alles dasselbe, heißt halt nur anders. Und dann gibt es eben diese Mengenfunktion, dass du halt plötzlich auch so Polygone, Line-Strings und so weiter miteinander schneiden kannst, direkt in der Datenbank.
Und halt vor allem auch Abfragen machen kannst, ne? Also genau. So, gib mir alles, was innerhalb von folgendem Kreis oder mach mir einen Kreis um diesen Punkt und gib mir dann alles, was darin ist. Wäre so ein Klassiker.
Genau, dann kann er sich über einen Index erstmal den Bereich raussuchen, der in Frage kommt, und dann macht er einfach für jedes Objekt, das er jetzt gefunden hat, über einen Index eben die Schnittmengenoperation, ob das da drin ist oder nicht, und falls ja, dann gibt das halt aus, und wenn nicht, dann nicht.
So. Und mit was kann ich so eine Datenbank erzeugen?
Gibt es natürlich auch mehrere Tools. Wir fangen jetzt einfach mal mit dem Tool OSM2PGSQL an. Eben PGSQL, weil Postgres mit Postgres bei uns dafür im Einsatz ist, und zwar da, ja, Hauptanwendungszweck, den man meistens hat, sind eben Kartenrendern dafür. Also Mapnik ist am effektivsten, so, wenn es auf einer mit OSM2PGSQL erstellten Datenbank arbeitet, die eben diese Geoindizes mit benutzt, die Geodatentypen hat.
Das ist auch das, was bei OpenStreetMap.org und bei OpenStreetMap.de zum Malen der Karten eingesetzt wird.
Ja, für OSM.org stimmt das auf jeden Fall, für die E kommen dann nachher dazu. Weil die haben, da gibt es noch ein paar Sonderfälle wieder. Das heißt, du hast dann nur noch so drei verschiedene Tabellen. Eigentlich erstmal drei für jeden Grunddatentyp wieder. Du hast eine Tabelle für Punkte, eine Tabelle für Linien und eine Tabelle für Polygone. Und dann wird halt unser Node-Way-Relation-Ding irgendwie da rein übersetzt. Wobei Relations nicht eins zu eins da rein übersetzt werden, und die ist auch nicht verlustfrei, diese Transformation von dem OSM-XML-File in dieses OSM-to-PGSQL-Schema.
Klar, man, halt wirklich, man braucht ja nicht immer alles, ne? Also wenn ich keine Hundekot-Tüten-Müllspender rendern will, dann brauche ich den in meiner Rendering-Datenbank ja auch eigentlich nicht.
Könntest du schon rausschmeißen und so weiter, und tatsächlich ist, es wird nicht einfach alles überführt, sondern OSM2PGSQL hat noch eine zusätzliche Datei, die heißt standardmäßig default.style, in der wird genau geregelt, was denn in die Datenbank reinwandern soll und was nicht. Das heißt, der macht dann in diesen drei Tabellen, wie ich sie vorhin erzählt habe, eben für jeden Tag, der da drin steht in dieser default.style, eine eigene Spalte, in der dann der Wert von diesem Tag drin steht.
Und da kann man halt so fragen, ne, gib mir mal alle Apotheken in diesem Umkreis, und dann kämen die da raus. Ich meine, das ist nicht die optimale Datenbank für genau so eine Abfrage, aber es sieht ja doch, wobei ja, eigentlich kann man sie schon dafür
nicht
benutzen.
Eigentlich, ich würde nicht empfehlen, für, wenn man eine OSM2PGSQL-Schema Datenbank für irgendwas anderes als für Rendering zu benutzen.
Aber wenn man sie eh schon hat, wenn man sowieso rendert, dann.
Dann ja, aber selbst dann, also. Ich würde davon abraten.
Was gibt's denn noch? Vielleicht ist da ja irgendwas dabei, was sich eignet für solche Abfragen.
Na, es gibt zum Beispiel ein anderes Verfahren, also ist im Possen. Das ist in dem Fall in Python geschrieben. Der sieht vor, dass halt für die verschiedenen Feature-Typen, also ist es ein Haus, ist ein Post, ist es ein Amenity oder sowas, eigene Tabellen gemacht werden. Das ist dann relativ, wird dann schneller, wenn du dich eben nur für einen gewissen Teil von dem Dataset interessierst, und da kannst du auch wieder sehr viel umkonfigurieren, also du kannst, das ist halt eigentlich mehr wieder so ein Framework, um Datenbanken zu füllen, die das Schema haben, das man gerne haben möchte. Ich selber habe jetzt noch nicht mit Imposten gearbeitet, ich habe nur von Leuten gehört, dass es dann teilweise schon mal Abfragen schneller sind, weil du nicht durch das komplette Ding durchgehen musst, aber eben nur, wenn du dich zum Beispiel nur für Briefkästen interessierst oder sowas, weil du eben schon eigene Tabellen hast.
Klar, das ist dafür schneller, auf jeden Fall.
Ja. Unterschied zwischen OSM2PGSQL und Imposum ist halt, dass du bei OSM2PGSQL auch Diffs einspielen kannst. Wenn du dich an gewisse Regeln hältst. Also du kannst OSM2PGSQL noch sagen, dass er sich weitere Tabellen anlegt, in der er sich sozusagen die alten Werte von den Nodes, Ways und Relations auch direkt mit daneben drin hat. Wenn du den Slim-Modus verwendest.
Ja, genau. Also das ist halt dann ein Problem, wenn man sagt, okay, ich möchte gerne das für die ganze Welt haben, dann dauert so ein Import doch gut und gerne mal ein paar Tage. Und wenn man dann nach ein paar Tagen sagt, so, und jetzt möchte ich aber gerne dann doch wieder den aktuellen Stand, weil ein paar Tage sind für mich schon relativ lang und fängt quasi wieder an, von vorne zu importieren, dann ist man immer 2-3 Tage hinten dran, wenigstens, je nachdem, wie schnell der Rechner ist. Manchmal auch gerne mal 2 Wochen. Und wenn man sagt, okay, ich will aber eigentlich immer die aktuellen Daten haben, dann muss man was anderes machen, dann kann man nämlich diese Diff-Updates machen, die du ja vorhin schon kurz erwähnt hast. Und das kann man mit dem Possum halt nicht. Aber wenn man sich eh nur für sein Land interessiert, dann ist es wahrscheinlich leichter, irgendwie einmal Deutschland über Possum zu jagen und das dann halt vielleicht einmal am Tag zu machen oder so.
Genau, weil sozusagen dieser einmal Durchlauf sozusagen gar nicht so lange dauert. Und dann kann man, bevor man sich die Arbeit macht, das mit diesem Diff zu verstehen und so weiter, einfach jedes Mal das importieren. Mhm. Aber es skaliert halt langfristig nicht.
Wenn das kommt halt drauf an, wie groß deine Area of Interest ist.
Genau, also sowohl Area als im Bereich, als auch von welche Texte du dich sozusagen interessierst.
So, gibt's noch mehr Schemata oder war's das?
Ich möchte erst noch mal ein anderes Schemata, was OSM2P SQL auch kann, erwähnen. Und zwar ist das Nominatim-Schema. Also die, witzigerweise ist dasselbe Tool, was die RenderDB sozusagen erzeugt, auch dafür zuständig, das Datenbankschema für die Suche, also für die Textsuche zu füllen. Mhm. Fand ich auch irgendwie ganz witzig, dass das dasselbe Tool macht.
Das ist aber so eine komische Ansammlung von OSM2PGOSQL und danach laufen noch ganz viele ganz komplexe SQL-Statements über die Datenbank, die dann nochmal irgendwie ein paar Tage brauchen.
Ja, deswegen gibt es da teilweise auch vorgearbeitete Dateien, soweit ich das gesehen habe, aber auch da habe ich wieder das Problem, ich habe es leider noch nie selber aufgesetzt. Deswegen.
Ja, ich habe mal jemandem geholfen dabei und das ist nicht schön. Also Nominatim im Datenbank aufsetzen ist wirklich schlimm, weil du denkst halt so, oh ja, 99,9%, 100%, er ist fertig und dann sagt er so, jetzt Post-Processing und dann läuft es halt einfach nochmal 3 Tage oder so oder noch länger und denkst dir halt, okay, ist er abgestürzt, was ist da los, gibt keine Progressausgabe mehr. PostgreSQL-Prozess braucht irgendwie 100% Festplattenkapazität, ist sie jetzt stehen geblieben? Und dann irgendwann sagt er halt so, jetzt bin ich fertig und dann kommt noch ein Schritt von dem, bevor er nichts wusstest. Also das ist halt alles so intransparent. Das OSM2PGOSQL im Normalfall freundlicher, weil der dir halt so einen Counter anzeigt und irgendwie zeigt, dass er noch lebt und dass er was macht und so. Hast du noch andere Datenbanksysteme mal benutzt im Zusammenhang mit OpenStreetMap?
Also ich weiß, dass wenn du auch wieder kleinere Datenmengen hast, SQLite ganz nett ist, weil du halt nicht externe Datenbankserver aufsetzen kannst, sondern hast einfach eine Datei, mit der du halt über die entsprechende API in deiner Programmiersprache darauf zugreifst. Dafür weiß ich aber jetzt gerade keinen automatisierten Importer auswendig. Mhm. Ja. Also wenn man nur ein bisschen Daten hat und noch keine Datenbank da liegen hat, kann man sich auch das mal anschauen. Also gerade wenn man so irgendwie Apps auf Smartphones oder sowas entwickelt, da ist das wahrscheinlich ganz sinnvoll. Weil es da auch immer die Frage ist, wie weit dann die Geo-Extension schon mit dabei ist oder ob man die einfach so dazulegen kann. Das hängt dann auch wieder von der entsprechenden Plattform ab. Und ja, damit sind wir eigentlich aus der Welt der relationellen Datenbanken so ein bisschen draußen. Eine Mischform kann man noch erwähnen. Und zwar es gibt ja diese NoSQL-Datenbanken, von denen haben ja manche Entwickler bestimmt auch schon mal gehört. Und auch das, eine Untergruppe davon sind die sogenannten Key-Value-Stores. Und da gibt's eben auch eine Möglichkeit, wie man Key-Value-Stores in Postgres-Datenbanken verwendet. So, wieder eine Erweiterung für Postgres, nennt sich H-Store. Und das ist wiederum auch eine Variante von OSM2PGOSQL. Das heißt, du gibst da halt auf der Kommandozeile an, ja, with HStore und dann schmeißt du einfach alle Tags, unabhängig von dem, was du in dem Style-File schreibst, auch nochmal in eine Spalte, die dann sozusagen alle Tags enthält. Also ist auch wieder eine Liste, nur eben dieses Mal nicht mit Koordinaten, sondern mit Key-Value-Kombinationen. Und das wird dann zum Beispiel konkret bei OSM.de benutzt. Wobei, damit die Style-Files von Mapping noch funktionieren, dann entsprechende Views noch generiert wurden, die dann wieder diese Keys in dieser Text, dieser H-Store-Spalte Text, entsprechend zu tun, als wären das eigene Tabellen, aber das erklären wir wahrscheinlich mal, wenn wir die verschiedenen Render-Stacks.
Aber erklären. Dieses Age-Store ist halt dann ganz praktisch, wenn man vorher noch nicht weiß, was man machen möchte. Genau. Also bei einem normalen OSM2PGSQL-Import muss man halt vorher sagen, okay, ich interessiere mich für Land-Uses und Buildings und Wälder und bla und keine Ahnung. Und dann kommt man auf die glorreiche Idee, so, und jetzt mache ich eine Mate-Karte, die anzeigt, wo man überall Club-Mate trinken kann, und tudung, den Tag habe ich nicht mit importiert. Und dann kann man halt, also das ist halt gerade dann ein Problem, wenn man, sagen wir mal, so einen Server anbietet, den man nicht alleine für sein eigenes Projekt benutzt, sondern den man vielleicht für wer andere anbietet, damit die da drauf basteln können. Also da kommt das, glaube ich, ursprünglich mal her. Und da kann man sagen, okay, ich importiere halt einfach alle Tags in so einen Age-Store rein und ihr könnt dann einfach damit machen, was ihr wollt, und ist mir dann egal, weil dann habe ich alles drin. Und kann trotzdem damit rendern. Dann kann ich halt einen Render-Style machen, der Mate, Club-Mate anbietende Restaurants irgendwie rot malt, und den anderer, der macht halt irgendwie Kreuzungen mit Ampeln grün oder so. Und das alles aus derselben Datenbank.
Genau, ansonsten müsste man halt, wenn man später mal draufkommt, oh, ich bräuchte den Tag noch, dann musst du halt deinen kompletten Import nochmal laufen lassen, was halt einfach keinen Spaß macht. Wie ist das eigentlich? Du hast doch da mal ein bisschen Tests gemacht. Möchte man, wenn man H-Store macht, einfach alles über H-Store machen oder und die normalen Spalten einfach wegschmeißen? Oder ist eine Kombination für Text, die man häufig benutzt, da besser? Oder?
Also zuallererst, meine ganzen Erkenntnisse sind noch mit Postgres 8.4, glaube ich. Und mittlerweile ist mit 9.1 haben sie das H-Store in den Core reingezogen und mindestens zweimal neu geschrieben. Das heißt, gilt alles sowieso nicht mehr. Es gibt da diverse Settings beim Importieren. Kann man sagen, ja, gib mir nur das, was ich nicht als einzelne Spalten habe, nochmal in den Edge Store rein. Oder man kann sagen, okay, importiere mir nur die, die in dem Style sind, aber mach mir von denen dann alle Tags in den Edge Store rein. Also es gibt da verschiedene Kombinationen, aber so ein richtiges Benchmark, was da jetzt irgendwie wie viel Terabyte Platte braucht und wie schnell und wie lange auch bei den Abfragen später ist, kann ich eigentlich nicht viel zu sagen.
Bei den Wikimedia-Servern habt ihr nur H-Store sozusagen dann am Ende gehabt, gell?
Da haben wir erstens noch ein altes PostgreSQL drauf, das heißt, okay, das ist auch nicht repräsentativ, und da ist, glaube ich, die Tags in einzelnen Spalten, also als ich da zuletzt drauf war, die Tags in einzelnen Spalten und ein Edge-Store und mit Duplikaten. Also du hast alle Tags, die du als einzelne Spalten hast, nochmal in dem Edge-Store drin. Aber es kann durchaus sein, dass die das in der Zwischenzeit nochmal neu importiert haben und irgendwie geändert haben, und weiß ich nicht genau.
Okay. Ansonsten, also es gibt dann in diesem Bereich der NoSQL-Datenbanken noch die dokumentenorientierten Datenbanken. Konkret beschäftigt haben sich da die Leute im OpenStreetMap-Kontext mit MongoDB und CouchDB. Da gibt es inzwischen halt auch jeweils Geo-Extensions, und einfach mal auf der Wiki-Seite Databases nachschauen, da ist entsprechend Beispiele oder Vorträge zu diesen Datenbanken verlinkt. Ich selber habe es leider auch noch nicht ausprobiert, kann deswegen noch nicht wirklich erwähnen, was denn da, wie gut sowas performt und wie sich sowas anfühlt. Aber du hast halt da, musst halt kein Schema vorherstellen bei diesen dokumentbasierten Datenbanken, sondern hast halt einfach ein Dokument, das irgendwie strukturiert ist, in dem du dann deine Daten ablieferst.
Es passt halt einfach viel besser zu unserer Grundstruktur, die wir so bei OpenStreetMap haben. Also sagen, okay, alles ist ein Ding und man kann da beliebig viele Tags dranhängen und die sind dann irgendwie Komma separiert und sowas. Das kann man halt prima in so einem Dokument abbilden, wo man halt sagen kann, okay, also Opening Hours, das lege ich dann gleich schon mal als Liste ab oder so, keine Ahnung, oder ja, kann es halt da wirklich das Schema, das wir uns bei OSM überlegt haben, viel, viel besser aufdröseln. Aber ich glaube, die sind noch nicht so stark mit den Geo-Erweiterungen. Da sind sie bestimmt am Arbeiten dran, aber da gibt es auch noch viel zu tun. Also so gut wie PostGIS zu werden an der Stelle, das ist schon echt ein ganzes Stück Arbeit, bis man so gut ist. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass die da vielleicht noch ihre Schwächen haben. Auch wenn sie ansonsten besser zu OSM passen würden.
Ja, also gerade wenn man was Kleines hat, dann kann man jetzt noch sowas mal ausprobieren, aber die ganze Welt möchte man jetzt nicht in sowas importieren.
Richtig.
Gut, dann ein letztes Ding sozusagen, was auch eigentlich eine Datenbank ist, und zwar die Overpass-IPI. Da hat sich Roland, also es gibt zum ersten Mal den entsprechenden Podcast, OSM Talk, Nummer was weiß ich wie viel, ist verlinkt, den man sich nur empfehlen kann, die 09 ist es. In dem Roland das selber mal erklärt, aber er hat sich da halt auch eine eigene Datenbank im Prinzip geschrieben, namens TemplateDB. Und eigentlich würde ich die, wenn man irgendwas machen möchte und man möchte die Datenbank selber haben, dann würde ich eigentlich fast, und man möchte sich kein eigenes Schema bauen, dann würde ich fast die empfehlen. Weil da kannst du halt alle Abfragen machen, es ist schnell und ist halt auch wieder für diese OSM-Welt total angepasst. Und vor allem auch das Abgleichen mit den Diffs und so weiter geht ja eigentlich auch schon irgendwie fast vollautomatisch. Also hat da irgendwie auch vorgefertigte Datenbanken und so.
Du musst mal kurz erklären, was er jetzt in seiner eigenen Datenbank macht, Spezielles. Also
das Spezielle bei ihm, er sorgt halt davon, dass gleiche Daten, die in der Nähe sind und miteinander zu tun haben, auch nebeneinander auf der Platte liegen. Das ist, glaube ich, so sein Hauptalleinstellungsmerkmal. Das sorgt er halt automatisch dafür.
Und ich glaube, das macht das Ding dann auch schnell, weil... Mhm.
Was es aber, glaube ich, noch nicht gibt, ist zu sagen, okay, ich baue mein eigenes Programm und lasse das Daten aus der Overpass-API abfragen. Also man muss dann sich diese Datenbank zusammen mit einer eigenen Overpass-API installieren und kann da dann Overpass-Queries hinschicken.
Genau.
Aber halt richtig so über HTTP hinschicken und warten und einfach und sowas.
Naja, warten auf einem lokalen Server muss das nicht so schlimm sein.
Ja, stimmt.
Also so schau dir Tech-Info an. Das ist eine Anwendung, die ihre eigene APIs für die Darstellung benutzt.
Ja, okay, das ist natürlich recht klar.
Also das muss nicht immer ein Function Call direkt auf dem Rechner sein. Das kann auch einfach ein API-Call über HTTP auf demselben Rechner sein. Ja. Man kann natürlich dann auch, wenn man spezielle eigene Datenbanken macht, sich eigene Tools schreiben, am besten mit Argumented Diffs und so weiter. Dazu sei entsprechend auf die Foskes-Vorträge und so, beziehungsweise auf die Doku im Wiki dann verwiesen oder wo auch immer sie steht. Oder fragt halt einfach auf der OSM-Dev-Liste oder so nach, wenn das was machen wollt. Gut. Damit wäre das Thema eigentlich durch, oder?
Das war ja mal ein Schnelldurchgang durch alle Datenbanken.
Auf jeden Fall. So, nächstes Thema.
Ich glaube, der Peter, der möchte gerne mal Relationen erklären, beziehungsweise so einen kurzen Einstieg. Was sind Relationen? Und Peter, was meinst du denn?
Ja, also eigentlich möchte ich gerne mit einer Information einsteigen an alle. Keine Angst vor Relationen. Alle, die jetzt JOSM benutzen, die brauchen erstmal keine Angst mehr haben. Denn der JOSM tut für euch eigentlich fast immer genau das Richtige. Und wenn er das nicht kann, dann warnt er euch zumindest, dass da jetzt irgendwas komisch ist. Die da Podletch draußen benutzen oder irgendwas anderes, die müssen jetzt erstmal ganz genau zuhören und verstehen, was da passiert, weil mit denen kann man ganz leicht auch Relationen kaputt machen. Also, fangen wir mal ganz vorne an. Was ist denn eigentlich eine Relation? Von OSM kennen wir als Basisdatentypen zuallererst mal die Node. Die Node hat Tags und Koordinaten. Und das ist eigentlich alles, was sie kann. Dann kennen wir eigentlich den Ray. Der Ray hat Tags und besteht aus Referenzen zu Nodes. Das heißt, der Ray selber hat gar keine Informationen mehr, wo er ist, aber er verweist auf die Nodes. Eine Relation ist das Ganze jetzt einfach weitergetrieben. Eine Relation hat Tags und Referenzen auf Nodes, Rays und andere Relationen. Und als kleines Anhängsel kann jeder dieser Referenzen dann noch eine Role haben. Das heißt, Relationen sind an sich erstmal abstrakte Objekte, wie Nodes oder Rays auch, und sie bekommen erst dadurch eine Bedeutung, dass sie Tags bekommen, so wie es ja bei einer Node oder bei einem Ray auch ist. Beispielsweise bei einem Ray mit Building-Tag dran ist es die Grundfläche eines Hauses und bei einem Ray mit Highway dran, dann ist es halt ein befahrbarer Weg. Und genauso ist es bei den Relationen auch. Eine Relation an sich hat erstmal gar keine Bedeutung. Erst dadurch, dass man einen oder auch mehrere Tags dranhängt, bekommen sie eine Sinnbedeutung. Es gibt drei wirklich etablierte Verwendungen für Relationen. Die erste und eigentlich auch die wichtigste sind die sogenannten Multipolygone. Zu Deutsch könnte man das ungefähr mit komplexe Flächen beschreiben. Einfache Flächen kennen eigentlich fast alle Mapper. Also zum Beispiel ein Haus, da mache ich einfach einen Weg, der aus vier Nodes besteht. Der erste und der letzte Node sind derselbe. Und dann habe ich einen geschlossenen Weg, mache einen Tag dran und dann ist das eine Fläche, nämlich die Grundfläche dieses Hauses. Damit kann man ganz, ganz viele Sachen schon modellieren. Also man kann irgendwie Gebäude und Fußgängerbereiche und Seen und sowas kann man machen. Aber es gibt auch Sachen in der Welt, die man damit nicht beschreiben kann. Zum Beispiel Dinge mit Löchern. Jetzt die Frage, wozu brauche ich Flächen mit Löchern? Machen wir mal ein einfaches Beispiel. Stellt euch mal einen Wald mit einem See drin vor. Wenn ich jetzt nur eine Karte malen möchte, dann ist das eigentlich kein Problem. Dann male ich halt erst den Wald und dann male ich den See oben drüber. Also zum einfachen Malen ist das keine Schwierigkeit. Wenn ich jetzt aber, wie der Andi vorher erklärt hat, so eine Geodatenbank habe und so eine Abfrage machen möchte, wie, was ist denn eigentlich an diesem Punkt XY hier? Dann bekomme ich in diesem Fall die Antwort, hier ist See und Wald gleichzeitig. Das ist natürlich falsch, weil da, wo See ist, kann ja kein Wald sein. Das heißt, man muss in dieser Datenbank das so ablegen, dass dort, wo der See ist, quasi ein Loch im Wald drin ist, damit ich eine richtige Antwort kriege. Es gibt dann auch noch andere Abfragen, die Probleme machen können. Zum Beispiel, wenn ich sage, gib mir mal einen Punkt, wo ich den Namen des Waldes hinmalen kann. Und wenn ich dann Pech habe, dann kriege ich halt einen Punkt genau in der Mitte von dem See zurück und dann male ich den Namen des Waldes in den See rein. Das ist natürlich auch Blödsinn. Das heißt, dieses System, was mir sagt, wo kann ich den Namen des Waldes hinmalen, muss wissen, dass in der Mitte ein Loch ist und da kann ich die Beschriftung halt nicht hintun. Und noch so ein Beispiel, warum man das eigentlich richtig modelliert haben möchte, ist, wenn man dann anfängt, so Sachen zu abzufragen wie, wie groß ist denn der Wald? Wie viel Fläche ist denn mit Wald bedeckt? Da wird das halt richtig schwierig, wenn man dann erstmal alles abziehen muss, was da noch drin ist. Weil zum Beispiel Gebäude möchte ich ja nicht abziehen. Die decken ja auch, sind ja irgendwie von Bäumen umwachsen. Also auch da möchte man den See quasi als Loch des Waldes modellieren. So, und eine andere Sache, die man mit einfachen Flächen nicht hinbekommt, sind Objekte, die aus mehreren Flächen bestehen. Also wenn ich beispielsweise einen Wald habe und da fließt ein Fluss durch. Die beiden Teile des Waldes, rechts und links des Flusses, die heißen vielleicht gleich. Und ich möchte auch wissen, wie viel Fläche bedeckt ist da jetzt bedeckt von diesem Wald. Und dann, in diesen Fällen, kann man ein Multipolygon machen, wo ich dann dieses Problem mit lösen kann. Ein Multipolygon ist im Großen und Ganzen eine Sammlung von Polygonen. Bei OpenStreetMap macht man das eben mit einer Relation, die dann einen Tag dran hat, nämlich den Tag Type gleich Multipolygon. Und dadurch wird da quasi so ein Objekt draus. Dieser Relation kann ich dann als Referenzen Wege mitgeben. Und Tools, wie eben die zuvor genannten OSM2PGSQL oder InPosM oder Osmium, werten dann diese Relationen aus und verwandeln sie in richtige, ja, so solche komplexen Flächen.
Ja, wobei du da auch unterscheiden musst. Also soweit ich gehört habe, macht dieses mit diese Multipolygon-Behandlung eigentlich auch nur OSM2PGSQL so ein bisschen richtig oder kommt damit einigermaßen zurecht, mit den meisten Fällen. Und dann eben Osmium. Und sonst gibt es eigentlich nicht wirklich viel, was das richtig macht.
Was die machen müssen, ist auch gar nicht so einfach. Denn das Erste, was sie tun, ist, sie nehmen die ganzen Wege, die in dieser Relation drin sind, und sortieren die erstmal zu Flächen. Denn man kann, wenn man beispielsweise bei dem Beispiel von dem Wald und dem See bleiben, kann man die Außenlinie des Waldes auch mit mehreren Wegen machen. Das muss nicht ein geschlossener Weg sein, sondern ich kann halt mehrere Wegstücke machen, die einfach auch verschiedene Ways sind in OSM. Und das Tool, das es importiert, also zum Beispiel OSM2PGSQL, sortiert die erstmal so, wie sie hintereinander gehören, also versucht, alle Lücken zu schließen. Dann schaut das Tool sich diese Flächen an und versucht zu bestimmen, was davon ist Hülle und was davon ist Loch. Und da gibt es dann zum Beispiel schon verschiedene Ansätze. Also Osmium beispielsweise ignoriert die Roles komplett und sortiert einfach, welches liegt denn, also wie liegen die topologisch zueinander? Welches ist innerhalb von dem anderen und welches ist außerhalb? JOSM beispielsweise, der das auch ganz gut kann in seiner Darstellung, macht das anders. Der schaut die Roles an. Das heißt, er guckt nach Elementen, die Role Outer haben und malt die halt als Außenbegrenzung und dann schaut es nach Elementen, die Role Inner haben und malt die als Löcher dann quasi nicht. Und diese Werkzeuge gehen dann als nächstes hin, also sortieren die, also nochmal kurz zusammengefasst, sie sortieren erstmal die Wege in die richtige Reihenfolge, sortieren dann, was ist außen, was ist innen, also wo ist Hülle und wo ist Loch und dann werten sie die Tags aus. Und da kann man eigentlich drei Merksätze sich behalten. Das erste ist, die Tags, die an der Relation dran sind, beschreiben die Fläche ohne das Loch. Also wenn ich da dranhänge, dies ist Wald, dann gilt es für alles außer das Loch in der Mitte. Tags am Außenweg werden eigentlich ignoriert.
Am Innenweg?
Nein, Tags direkt am Außenweg. Also wenn ich ja, sagen wir mal, einen Weg mache, außenrum, und den mache ich als Outer-Ring als Outer-Way in die Relation rein, und dieser Weg hat selber nochmal Tags, dann sollen die dem Wiki zufolge ignoriert werden.
Da musst du eigentlich eine genauere Quelleangabe machen, weil zum Beispiel viele Gebäude, was ja der andere Fall für Multipolygone ist, wenn du so einen Innenhof und so weiter hast, sind genau so, dass du eben außen die Building gleich Yes hast, oder eben das Spezielle, was wir vorhin hatten, und dann eben nur in der Mitte das Loch rausgeschlossen ist mit eben einer Multipolygon-Relation.
Ja, also ich sollte den Satz komplett machen, die Tags am äußeren Weg werden ignoriert, wenn das Multipolygon selbst keine Tags hat. Wenn du ein Multipolygon ohne Tags machst, dann sollen die vom äußeren Weg kopiert werden. Aber das ist halt manchmal nicht ganz eindeutig, denn wie ich vorher gesagt habe, kann ja so ein Outer Ray, also die äußere Begrenzung des Multipolygons ja auch aus mehreren Rays bestehen. Und wenn die jetzt verschiedene Tags haben, dann ist halt unklar, was das bezeichnet. Deswegen empfiehlt das Wiki, also die Seite zur Relation, zum Multipolygon, die ich auch gleich nochmal in die Shownotes und in den Chat tue, empfiehlt halt, den äußeren Weg gar nicht zu taggen. Und dann gibt's noch Tags am inneren Weg, und die würden in dem Fall den Inhalt des Lochs beschreiben. Also da würden wir den Tag dranhängen, das ist ein See. Was wichtig ist zu verstehen, ist, dass die einzelnen Objekte, aus denen sich das Multipolygon zusammensetzt, auch noch als eigene Objekte existieren. Also wenn ich, sagen wir mal, die Außengrenze des Waldes sich durch Waldwege beschreibt, dann kann ich da durchaus denselben Ray für nehmen. Schreibe an den Ray dran, ich bin ein Waldweg, und mache den als Roll-Outer in das Multipolygon rein. Und dann können diese Outer Rays quasi die Hülle des Multipolygons Wald bestimmen und gleichzeitig selber noch ein Waldweg sein.
Ja, die andere Möglichkeit wäre sozusagen, einen Way zu machen, der dieselben Nodes benutzt, aber das ist halt auch nicht wirklich gut bearbeitbar.
Ja, deswegen sollte man das eigentlich vermeiden. Also ja. Ways, also die sich die Nodes teilen, ist nicht so eine schöne Idee. Dann lieber das mit an den Way dran packen. So, die zweite wirklich verbreitete Verwendung von Relationen sind Root-Relationen.
Ich hätte noch eine Erweiterung für die Multipolygone. Ja? Und zwar, wo ich das auch oft gesehen habe, ist bei Grenzen. Also meistens grenzt ja irgendwie das eine Bundesland an das andere an. Und da möchtest du natürlich auch, das, gerade wenn sich mehrere Bundesländer treffen oder mehrere administrativen Grenzen treffen, dann möchtest du eigentlich auch nicht jedes Ding einzeln mappen und da wieder die Nodes nachfahren und so, sondern machst halt, das ist die gemeinsame Grenze von Bayern und Baden-Württemberg. Das ist die gemeinsame Grenze von da drüben, und dann fasst du halt diese einzelnen Teilgrenzen dann über die Relation zu der eigentlichen Grenze zusammen. Und da teilen sich dann eben manche von diesen Relationen auch einen Way, je nachdem, wie sie es halt brauchen.
Genau. Da ist es natürlich nochmal so ein Spezialfall, aber im Großen und Ganzen gilt das für alle etwas komplexeren Flächen. Also Wälder wären so ein Beispiel. Gebäude hattest du vorhin gesagt, Gebäude mit Innenhöfen, also die quasi innen drin, also die ein geschlossenes, äußeres Gebäude haben, aber mit Innenhof. Oder ja, es gibt eine ganze Menge Sachen, die so modelliert werden müssen. Und meistens merkt man das aber, wenn man ein normales Polygon hat und kommt damit nicht weiter, dann macht man Multipolygon. Und der Josse macht einem das halt auch super einfach. Man malt halt einfach seine geschlossenen Wege, markiert die alle, sagt, Aktion, mach mir Multipolygon, und dann macht er ein Multipolygon draus. Und das kann auch jeder mal in seinem JOSM ausprobieren, ohne das hochladen zu müssen. Und wenn man es richtig gemacht hat, dann malt der JOSM das auch richtig. Also wenn man an die Relation dann zum Beispiel Building Yes dranhängt, dann malt er alles so Building rosa, außer das Loch in der Mitte. Und da kann man ganz schön mal testen, wie das denn funktioniert, und dann vielleicht auch besser verstehen, was da auf den Daten, auf der API funktioniert.
Okay, so. Aber ich hatte dich vorhin unterbrochen. Du wolltest den zweiten Tipp, Haupttipp von Relationen erwähnen.
Genau. Also das ist jetzt die zweite, es ist jetzt eine von mir zusammengestellte Liste. Also ich finde die drei relevant, und die sind am häufigsten benutzt. Es gibt dann noch mehr, aber da spreche ich gleich noch was dazu.
Ich glaube, du hast es auch nach der häufigsten Benutzung sortiert.
Genau. Das zweite sind dann Root-Relationen. Root-Relationen sind Zusammenfassungen mehrer Wege, die zusammen eine Route bilden. Jetzt kann man fragen, was ist eine Route? Beispiele. Zum Beispiel eine Autobahn. Also eine Autobahn wie die, was weiß ich, die A3, die besteht halt aus mehreren Teilstücken. Das hört man ja auch manchmal im Radio, auf welchem Teilstück da jetzt ein Stau ist. Und dann gibt es da Abfahrten und wieder Auffahrten, und dann gibt es auf dem Kreuz, werden die Spuren getrennt und so. Aber alles zusammen bildet ja gemeinsam die A3. Und dann kann man diese ganzen Teilstücke, die ja alle einzelne Rays sind, über so eine Root-Relation in ein Stück Autobahn einpacken. und dem dann auch einen Namen geben und einen Betreiber und wer dafür verantwortlich ist und wen man anrufen muss, wenn das kaputt ist oder so, keine Ahnung. So ein anderes Beispiel sind Fahrradrouten. Da ist es ja oft so, da geht's ein Stück über Feldweg, dann geht's ein Stück über eine Landstraße, dann muss man einmal durch den Ort durch, dann wieder über einen Feldweg drüber. Und die werden ja auch als einzelne Rails gemappt. Und um die dann wieder zusammenzufassen und zu sagen, das ist der Selztal-Radweg von Bingen bis was weiß ich, packt man die alle in eine Route-Relation rein und gibt dem Ding wieder Namen und wer hat die definiert, wie sehen die Schilder aus, muss ich nach roten, grünen, gelben Schildern gucken und so. Und dann packt man die auch in so eine Route-Relation. Und auch zum Beispiel sehr häufig ist das bei Busrouten oder Straßenbahnen, Tramlinien, so Bahn, deutsche Bahnlinien, wo man dann, wie es auch hat, dass zum Beispiel der Bus über mehrere Straßen fährt, er fährt halt ein Stück durch das Ort durch, dann fährt er ein Stück über eine Landstraße, dann wieder ein Stück vielleicht sogar Autobahn. Und dann kann man auch diese Teile in eine Relation packen und sagen, das ist die A, was weiß ich, das ist die Buslinie 660, Betreiber ist RNN und die fährt immer dann und dann und dann meinetwegen. Und fasst quasi diese Straßen, die ja sowieso schon da sind, zusammen zu so einer Route.
Aber die Busrelationen haben nochmal den Sonderfall, dass da auch noch mehr dabei ist. Also da sind ja zum Beispiel auch die Haltestellen und so Zeug drin.
Genau, denn bei Route-Relationen ist es so, dass man eine Relation macht mit dem Tag Type gleich Route. Und über die Tags kann man dann auch noch sagen, was das für eine Art Route ist und die ganzen anderen Metadaten, Name, Referenz, Betreiber und so weiter. Und als Member kommt dann alles rein, was mit der Route zu tun hat. Also die Routensegmente, die ich ja eben schon erklärt habe, aber zum Beispiel auch Stopppunkte, also bei einem Bus, wo der immer hält oder auch wo man sich unterstellen muss oder unterstellen kann, wenn man denn wartet auf den Bus. Also alles, was irgendwie mit dieser Relation zu tun hat. Und dann kann man als Role dran schreiben, was das ist. Ist das ein Stopppunkt, eine Haltestelle oder was auch immer. OSM2PGSQL ist, glaube ich, das einzige Tool, das Route-Relationen auswertet. Und zwar versucht das beim Import, die Wege wieder so zu sortieren, dass sie zusammenhängend linear sind. Also er guckt sich halt alle Stücke an, die in dieser Relation sind und versucht, die so zu sortieren, dass Anfangspunkt von dem einen Way dem Endpunkt von dem anderen Way entspricht und dann hängt er die zusammen und macht eine große Linie draus. Die anderen Importer ignorieren die Route-Relation, soweit ich weiß, einfach. Also Osmium gibt dir zwar die Relation weiter, also ist ja auch kein eigentlicher Importer, aber gibt dir die Relation weiter, aber du musst dich halt im Zweifelsfall selber kümmern. Und Imposum wertet sie, soweit ich weiß, auch nicht aus. So, die dritte relevante Art von Relationen sind Restriction-Relationen, die verwendet werden, um Elemente in so eine Relation zu setzen, wie von diesem Weg über diese Node zu diesem anderen Weg ist Abbiegen verboten oder ist Abbiegen nur für Busse erlaubt, also Abbiegevorschriften zu definieren. Und das ist eine Relation, die normalerweise nur drei Member hat, nämlich ein From, ein To, das müssen beides Ways sein, und dann eine oder unter Umständen auch mehrere Nodes, die die Relation via, die Role via haben. Also zu Deutsch, von diesem Weg zu diesem Weg über diese Kante, über diese Node ist das Abbiegen verboten oder eben erlaubt oder ist die einzige erlaubte Abbiegemethode.
Das heißt, dieses From und das To und das Via sind dann konkret die Role-Names.
Also genau. Also man macht eine Relation, packt da zum Beispiel die Hauptstraße rein und die abknickende Straße, nimmt dann noch die Node, wo die sich treffen, die beiden Straßen bezeichnet man als From und To, die Node, wo sie sich treffen, als Via, und dann schreibt man noch an die Relation dran, was denn da jetzt gilt. Also Abbiegen nur so erlaubt oder Abbiegen so verboten oder Abbiegen so nur für Fahrräder, Busse oder Rikschas gestattet. Und damit kann man definieren, solche, ja, wie man es halt in größeren Städten hat, solche Vorfahrtsregelungen und Abbiegeregelungen. Und ausgewertet wird das von JOSM, da muss man ein spezielles Plugin installieren. Es gibt auch so ein paar Karten im Web, die das anzeigen. Und natürlich von Routern. Also Scopler zum Beispiel wertet die aus und OSRM, also die Open Source Routing Machine, kann die auch auswerten. Aber da zum Beispiel gibt es die Einschränkung, dass das nur funktioniert, wenn man genau einen Via-Punkt hat. Und das reicht manchmal halt nicht, wenn man komplexere Kreuzungen hat. Na, wenn du beispielsweise eine Straße hast, die getrennte Spuren hat, also getrennte Ways für die beiden Fahrrichtungen, weil sie baulich getrennt sind. Wenn man dann quasi von der linken Spur über die andere hinweg abbiegen möchte, dann brauchst du mehrere Via-Punkte. Aber das sind halt alles so Spezialsachen, die gibt es in unserer Datenbank und die Open Source Routing Machine kann die nicht anwenden. Aber ist da immerhin schon besser, weil Open Route Service kann die nämlich gar nicht. Also überhaupt gar keine abhängige Relation.
Also vor allem, weil du halt, also man muss auch nicht jedes Schild, wo dran steht, ja, du darfst hier nicht rechts reinfahren oder so, als Terminal Switch mappen. Wenn das gerade eine Einbahnstraße oder sowas, in die man eh nicht reinfahren kann, dann ist es ja eh schon implizit da.
Genau, oder wenn ich eben zum Beispiel, Straßen habe, die, ja, was wollte ich eigentlich sagen, so ein Fahrradweg zum Beispiel an der Hauptstraße dran, dann würde der mich natürlich auch nicht über den Fahrradweg schicken, weil er weiß, dass ich da mit dem Auto nicht drüber komme.
Ja. Das ist halt immer nur dann, wenn aus irgendwelchen Regeln, weil du zum Beispiel hier den Verkehr aufhalten würdest oder so, hier da halt nicht abbiegen darfst.
Ja. So, und es gibt noch ein paar andere Arten von Relationen, die teilweise auch im Wiki beschrieben sind. Im Chat ist gerade der Hinweis gefallen auf dieses Associated Street, die ich hier aber explizit nicht erwähne, weil die meiner Meinung nach nicht als Relation abgebildet werden müssen und dann sollte man sie auch nicht so abbilden. Denn Relationen sind, das haben die meisten Mapper schon gemerkt, ziemlich komplexe Konstrukte, weil sie so unglaublich abstrakt sind. Und wenn es irgendeinen Weg gibt, das anders zu machen, eben bei dem Associated Street, indem man einfach an das Gebäude dranhängt, das Haus gehört zur Straße, bla, das ist halt viel, viel, viel einfacher. Und dann sollte man es auch so machen.
Na, ich denke, das ist halt vor allem auch eine Frage der GUIs in den Editoren. Also wenn das da genauso, also wenn Relationszugehörigkeiten an einem Weg genauso angezeigt werden wie so einen, also gerade bei den Straßen, wie so einen Straßenname, dann wäre das auch kein Problem. Aber momentan ist es halt nicht so.
Naja gut, mit Plugins, ja.
Also ich habe noch kein Ding gesehen, wo du einfach dann bei den Text sozusagen auch direkt stehen hast, okay, die Straße ist jetzt das hier und das verweist dann intern sozusagen auf die Relation, aber der zeigt dir dazu erstmal den Namen
an. Ach so, an. Du meinst, dass das Bearbeiten genauso leicht ist. Ja, genau. Das stimmt. Das
ohne,
stimmt,
dass du aber diese fünf extra Fenster aufmachen musst.
Ja, ja, aber ganz ehrlich, die werden so selten benutzt und es gibt auch kein Tool, das die auswertet und deswegen kann man sie eigentlich vergessen und meiner Meinung nach nicht benutzen. Es gibt bestimmt irgendwelche Spezialgründe, wo man sie vielleicht sinnvoll einsetzen kann, aber es gehört jetzt nicht zu dem Standardrepertoire, das man als Mapper kennen muss.
Genau, also das fällt dann eh wieder in die Hausnummern-Diskussion, Adressen-Diskussion, die man dann eh die ganze Zeit für uns vor uns herschieben. Das kommt dann hoffentlich das nächste Mal klar.
Dann würde ich gerne noch ein Addendum dran machen zum Thema Zukunft von Relationen, weil das Problem ist, Relationen sind extrem generische und abstrakte Gebilde. Deswegen sind sie auch so kompliziert. Und deswegen kann man sie auch sehr, sehr leicht kaputt machen. Also wenn man zum Beispiel in so einem Multipolygon ein bisschen rumfummelt und nicht so richtig genau weiß, was man tut und klickt einfach oft genug auf ja, dann ist das danach halt kaputt. Also sprich, es formt keine geschlossene Polygon mehr. Also wenn ich da einen Way lösche und das lässt sich halt nicht mehr so zusammenbauen, dass ich danach eine geschlossene Fläche habe, dann ist das Multipolygon halt kaputt. Und dann kann einen der Editor warnen und kann sagen so, hey, bist du dir sicher, dass du das tun willst? Und wenn man nur oft genug auf Ja drückt, lädt er das auch hoch. Weil er eben nicht weiß wirklich, was ein Multipolygon ist und welche Regeln das einzuhalten hat. Und das ist ihm halt alles so ein bisschen, naja. Und deswegen möchte man für so Sachen wie Multipolygone, die eigentlich ja so eine Kernfunktion in der Geoinformatik sind, also so Flächen beschreiben, macht man halt eigentlich dauernd. Möchte man eigentlich dafür einen eigenen Datentyp haben, der dann auch von allen, also wo alle eine gleiche Meinung darüber haben, was ist ein valides Polygon, also ein in OpenStreetMap Namensraum würde man Area dazu sagen. Was ist eine gültige Area? Wie muss die bestimmt sein? Und dann können alle Programme ganz klar nach definierten Algorithmen sagen, jawohl, das ist gültig. Und insbesondere kann dann auch der API-Server sagen, nein, das, was du da gerade versuchst hochzuladen, das sagt, es wäre eine Area, aber es ist keine gültige, deswegen lasse ich das jetzt nicht zu. Genauso wie man auch kein Ray hochladen kann mit Nodes drin, die es nicht gibt. Und genauso könnte man das dann auch prüfen. Das ist bisher alles Zukunftsmusik, also man spricht darüber, dass man das mal machen müsste. Und der Jochen Topf hat da ja auch einen relativ ausführlichen Blogartikel zugeschrieben, was man denn alles tun müsste, damit das so wäre. Aber das kann man im Hinterkopf behalten, dass diese Multipolygone vielleicht, wenn das denn alles irgendwie mal sich materialisiert, in Zukunft abgelöst werden durch ja, einen eigenen Primärdatentyp. Also so wie wir auch Nodes und Rays quasi als Primärdatentyp haben.
Wären das dann nur die Multipolygone oder generell alle Flächen?
Also das hängt natürlich davon ab, wie man vorgeht. Vermutlich wäre es so, dass man sagen kann, aus diesem geschlossenen Array machen wir jetzt eine Area und ab dann könnte die API quasi prüfen und sagen, wenn du zum Beispiel dann eine Node löscht, sagen, hey, das geht nicht, weil wenn du diese Node löscht, dann ist das ja keine Area mehr. So, wenn dann nur noch zwei übrig bleiben würden zum Beispiel. Also man, es würde wahrscheinlich beides noch funktionieren, wenn man jetzt nicht auf einen Schlag den gesamten Datenbestand umwandeln wollen würde wahrscheinlich. Aber das ist dann eher eine Frage, wie man es konkret implementiert. Wunschtraum wäre natürlich, dass man später dann auch Rays wirklich, wie der Name es ja auch schon andeutet, nur noch für Wege, also Linearobjekte benutzt und Areas halt für Areas. Aber so ein hundertprozentig, wir migrieren jetzt mal alle Daten, das ist halt nicht so der OSM-Stil. Also da würde man eher sagen, wir führen jetzt beides ein und dann wird das Migrieren halt von den Mappern beim Bearbeiten so nebenbei mitgemacht.
Naja, das ist halt diese ewige, was macht man, automatisierte Edits und so weiter. Also klar, man kann sowas in einzelnen Regionen vielleicht noch machen, aber halt nicht auf die komplette Datenbank. Weil man halt immer irgendwelche Sonderfälle nicht bedacht hat, die in einem anderen Land anders gemacht werden und deswegen.
Ja, und man kann sich auch nicht. Man kann sich auch nicht darauf verlassen, dass sofort vom Start weg alle Tools immer alle Systeme gleich können. Und wenn ich jetzt anfange und auf einen Schlag alle geschlossenen Rays umstelle auf Area, also mal auf diesen hypothetischen Area-Typ, dann kann es halt durchaus sein, dass einfach mal für mehrere Monate alle OpenStreetMap-Datenkonsumenten keine Polygone mehr anzeigen.
Naja, du könntest.
Das will man ja eigentlich auch nicht.
Du könntest aber dann durch Versionierung der API, wenn du die alte API sozusagen noch da lässt und die da weiterhin Ways ausgibt, was in Wirklichkeit Areas sind, dann könnte man sowas schon auch lösen.
Aber dann muss ich auch zwei Planets rausgeben, dann muss ich auch zwei Diff-Streams machen, wo ich mir dann Updates ziehen kann, oder ich muss vorher alle hinweisen, hey, ab dem so und so vielten müsst ihr eure Diffs irgendwie anders bearbeiten oder Diff-Import einstellen, wenn ihr keine Areas könnt und so. Und sagen wir mal, das ist nicht die Art und Weise, wie OSM mit sowas umgeht normalerweise, sondern man würde eher hingehen, würde sagen, okay, es gibt jetzt, auf der API gibt es jetzt irgendwie Areas, und dann irgendwann implementiert es halt auch der JOSM und dann habe ich im JOSM halt einen Knopf, mach mir aus diesem geschlossenen Weg eine Area oder mach mir aus diesem Multipolygon eine Area. Und in dem Moment prüft er halt durch, ist das denn überhaupt valide, beschwert sich, wenn es nicht ist und wenn ich das hochlade, habe ich halt eine Area produziert. Und dann zeigt halt mein Lieblingskartenstil-Renderer sowieso, zeigt das halt nicht mehr an und dann schreibe ich den mal an und sage so, hey, ich habe hier übrigens eine Area gemacht und die kannst du nicht verarbeiten. Und dann hat er genug Zeit, sich darum zu kümmern und hat auch vielleicht den richtigen Drive, sich darum zu kümmern, weil da hat er dann eine Area, also er kann jetzt nicht einfach so weitermachen wie bisher, aber der Druck steigt halt mit der Zeit linear an. Und irgendwann, wenn halt ganz, ganz viele Leute alles konvertiert haben und deine Karte ist die einzige, die das nicht kann, dann wird sie vielleicht auch mal gefixt. Aber es ist halt kein so ein harter Bruch, als wenn ich auf einen Schlag alles umstelle. Also das wäre eher so OSM-Style, so was einzuführen. Auf diese Art, denke ich.
Was anderes, was ich noch erwähnen wollte für alle Leute, die jetzt im Wiki danach suchen, mit dem Type-Tag und da in die gleichen Fälle wie ich neulich kommen. Und zwar, es gibt natürlich die Seite Key, Doppelpunkt Type, die befasst sich aber nicht mit dem Key bei Relationen, sondern mit dem Key auf Nodes und Ways, was es leider auch gibt, also dem Key Type. Zum Beispiel. Ja, zum Beispiel Type gleich, Amenity gleich Studio, Type gleich Video oder sowas. Hat sich irgendjemand mal ausgedacht, gibt da eine Proposal dafür, das erfolgreich durchgegangen ist und deswegen da nicht verwirren lassen. Und auch wenn man dann, es gibt dann von, Jochen hat dann eine eigene Unterseite auf Tech Info Relations gemacht, die das nochmal schön auflistet. Oder man muss sich halt, wenn man die Type-Statistiken anschaut, oben auf Relations schalten, ansonsten kommt man ganz schnell in die falschen Zahlen, sozusagen, die da reinkommen.
Deswegen. Und kommt dann auf die falsche Idee, etwas an der Relation zu taggen. Ja, aber wobei man muss sagen.
Falschen Typ von Dingen zu nehmen. Also zum Beispiel, ich habe mich gefragt, was ist eine Broad-Leafed Dilation vom Typ her? Bis ich dann rausgestellt habe, ja, da hat irgendjemand für Bäume definiert, dass die auch breite Blätter haben können. Und ich halt den Filter für Relationen nicht drauf hatte.
Oh, wie fies. Tatsächlich, das ist ja übel. Okay. Ja, also gut.
Im Wiki am besten für Relationstypen auf Types of Relation schauen und den Tag Type für normale Nodes am besten nicht verwenden. Man muss sich halt dann noch mal ein bisschen andere Dinge wählen. Also bei dem Studio-Beispiel wäre dann vielleicht Studio gleich Audio oder Studio gleich Video ganz nett. Ja. Aber es ist halt jetzt schon so. Es gibt halt entsprechend viele Einträge, die es falsch machen.
Ja, ich glaube, damit haben wir das mit den Relationen mal so beschrieben. Es gibt, wie gesagt, noch einen Haufen weiterer Types und die werden aber nicht ausgewertet. Ich kann jedem nur mal empfehlen, einfach mal in seinem JOSM mit Multipolygon-Relationen auszuprobieren. Das ist gar nicht so schwer. Da versteht man auch ganz, ganz schnell, was da denn eigentlich passiert. Und,
ja, nicht ausgewertet ist nicht ganz korrekt. Also es gibt natürlich immer irgendwelche Tools, die es auswerten. Also gerade dieses ganze ÖPNV-Zeug ist natürlich auch über Relationen gelöst. Oder zum Beispiel Boundaries, hatten wir vorhin auch schon erwähnt. Die werden natürlich auch eingezeichnet.
Ja, also du meinst Relation Type Boundary.
Genau.
Das ist nur ein Spezialfall von Type Multipolygon. Also es wird genauso ausgewertet wie Multipolygon.
Ah, okay, das ist nur ein Alias sozusagen.
Genau. So. Damit würde ich sagen, schließen wir das Thema ab und ich drücke dem Marc Gehling das Zepter in die Hand.
Genau, kommen wir mal zu den Audiokommentaren, zu den Hörerkommentaren. Wir hatten, glaube ich, vor einem Monat aufgerufen, dass ihr uns Audio und Fragen stellen könnt, und zwar über Audioboo. Das ist ein Dienst im Internet. Da muss man sich für anmelden auf audioboo.fm oder man lädt die Audioboo Smartphone App runter. Stellt dann entsprechend die Frage und nimmt den Kommentar auf. Wichtig dann noch taggen mit Radio OSM. Und dann purzelt das bei uns rein. Und so geschehen vor einigen Tagen. Und da würde ich sagen, starten wir mal mit dem ersten Kommentar oder Frage.
Hallo, liebes Podcast-Team. Mein Name ist Andreas. Ich bin seit 5 Jahren mittlerweile, naja, fast 5 Jahren Mitglied der OpenStreetMap-Community und habe eine Frage, und zwar nicht direkt zum Mappen, sondern mehr so in den Bereich der Community gehend. Ich frage mich, wie ich meine User-Seite so gestalten kann, dass die ein bisschen aussagekräftiger ist. Ich weiß, man kann da so ein bisschen was über sich reinschreiben, würde das aber gerne so ein bisschen ausgestalten, wie es halt auch bei Wikipedia möglich ist, mit irgendwelchen Logos oder Bildern oder Tabellen, Kästchen, was weiß ich, welche Sprachen man spricht oder ist man mehr derjenige, der halt nach draußen geht und mappt, ist man mehr so derjenige, der halt die technische Seite bearbeitet. Ich finde das eigentlich ganz spannend und habe das Gefühl, es wird relativ selten genutzt, diese Möglichkeit in OpenStreetMap dort halt seine eigene Userpage anzupassen. Ja, weiß allerdings auch nicht, wie es geht. Muss ich da HTML-Code einfügen? Gibt es da irgendwelche Wiki-Tags, die ich nutzen muss? Ja, wäre vielleicht ganz interessant für mich oder vielleicht auch andere, um so ein bisschen diesen Community-Gedanken nach vorne zu bekommen. Ja, so ein bisschen halt die Leute kennenzulernen, sich durchzuklicken. Wie geht das? Vielen Dank und tolle Sendung. Macht weiter so. Tschüss.
Ja, herzlichen Dank erstmal.
Genau, ich antworte gleich mal. Also grundsätzlich seine User-Seite im Wiki kann man natürlich erst dann bearbeiten, wenn man sich einen Account im Wiki angelegt hat. Das ist leider noch getrennt. Vielleicht ändert sich das mit der Zeit mal. Und man kann dann einfach oben rechts auf seinen Namen klicken. Dann sieht man die Seite und dann einfach nochmal auch mal auf Bearbeiten. Und dann ist man vor einem Edit-Fenster, wo man eben sich beschreiben kann. Da gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder man schreibt halt einfach Fließtext rein, macht ein paar Überschriften oder so, dass es nach was aussieht. Oder man verwendet eben diese User-Boxen, die du vorhin auch angesprochen hattest. Ich würde einfach empfehlen, schau ein bisschen rum, schau, was andere Leute so machen. Wir werden in den Shownotes 1-2 Beispiele von Usern, die wir ganz nett finden, von den User-Seiten her machen und drück dir einfach mal auf Bearbeiten, kopier dir da den Quellcode raus und passt den für dich an. Also jetzt zwanghaft alles in diese Boxen zu passen, finde ich jetzt auch nicht schön. Es muss einfach eine gute Mischung sein.
Ja, aber ich glaube, genau mit seinen Logos und so, da die kann er auch einfügen. Also da war ja die Frage, er möchte gerne ein paar Logos haben, hier Muttersprache, welche Tools er nutzt, auf welchem Betriebssystem er ist. Ich glaube, dann bei uns so speziell, welche Lizenz wir unterstützen, dann gibt's, glaube ich, noch so eins, ob man Mitglied ist der OpenStreetMap Foundation,
Ja. Oder des Foskis.
Ach, das Foskis gibt es auch. Okay.
Ist halt einfach ein Wiki. Das heißt, da gibt es auch Leute, die halt neue solche Userboxen machen. Da gibt es nicht die offiziellen Boxen, die jeder verwenden soll und muss, sondern da gibt es.
Ja, die jeder für sinnvoll hält, ne?
Das ja, sobald es eine Person für sinnvoll hält, legt sie halt so eine Box an.
Genau.
So, und es gibt eine Kategorie mit dem Namen Userbox, die wohl einigermaßen vollständig sein könnte. Also unsere Quellen.
Zugetragen.
Unsere Quellen empfehlen, diese Liste zu verwenden. Es gibt auch eine Seite, auf der sie alle eingebunden sind, aber die ist, Zitat, total kaputt und unvollständig. Und es gibt auch noch eine zweite Kategorie, Templates for Users. Keine Ahnung, warum es da mehrere braucht. Ja. Kann man mal ein bisschen durchschauen, was es so gibt.
Ja, sehr schön. Kommen wir zur zweiten Frage.
Ja, hallo liebes Podcast-Team, hier ist nochmal Andreas. Ich habe mir gedacht, diese Audioboo-Sache kann man ja mal ein bisschen nach vorne bringen. Ich werde das jetzt exzessiv nutzen und werde jetzt direkt den zweiten Kommentar posten. Und da habe ich wieder mal eine Frage zur Community, auch wieder das OSM-Wiki betreffend. Und zwar fand ich damals, als ich angefangen habe, 2008, fand ich es ziemlich spannend, im Wiki das Project of the Week zu lesen. Das war damals ja sowas ähnliches wie eine Hausaufgabe. Einmal die Woche ging es halt um ein ganz spezielles Thema, zum Beispiel Essen. Da musste man halt in seinem Bereich halt sämtliche Restaurants taggen, musste sich da so ein bisschen drum kümmern. Oder um Schule, da wurde halt so ein bisschen auch erklärt, wie die Tags so angelegt werden sollten im OpenStreetMap. Man hat da sehr viel gelernt, hatte einfach auch Spaß, da seine Aufgabe, sag ich mal, zu erfüllen. Und irgendwann im Jahre 2011 ist das Ganze im Juli, glaube ich, gestorben, beziehungsweise derjenige, der sich darum gekümmert hat. Ich glaube, das ist sogar im englischsprachigen Bereich jemand gewesen und diese Projects of the Week wurden einfach nur ins Deutsche übersetzt, sind dann quasi auf Eis gelegt worden. Man hat dann auch einen Aufruf gestartet, hey, na Leute, wer hat Lust, das zu übernehmen? Aber ich habe das Gefühl, es hat keiner gemacht. Finde ich eigentlich ziemlich schade, weil halt als Anfänger war das ja gute Sache, um halt reinzukommen in diese ganze Geschichte. Deswegen meine Frage, ist diese Sache tot? Wisst ihr was davon, ob es da eventuell Leute gibt, die Spaß haben, da sich mal so ein bisschen reinzuhängen? Klar, könnt auch ich dann letztens machen oder wer auch immer. Ist natürlich auch ein bisschen Eigenverantwortlichkeit da gefordert. Aber vielleicht gibt es ja halt auch bei den anderen Usern, weil ich denke mir schon, es ist ziemlich zeitintensiv, sowas vorzubereiten und aufzubereiten. Leute, die halt Spaß haben, das wieder aufleben zu lassen. Ich glaube, es ist sogar von Steve Coast damals initiiert worden. Ich fände es schön, wenn es wieder starten könnte. Was meint ihr dazu? Ist es sinnig? Brauchen wir sowas, auch um halt die neuen Mapper halt ein bisschen an die Hand zu nehmen? Wie sieht's aus? Project of the Week, könnte das 2013 wieder starten? Bis dann, ciao.
Ja, auch da wieder herzlichen Dank. Ich glaube, er hat es recht gut zusammengefasst, was passiert ist.
Das heißt, die Leute, wenn sie mitmachen wollen, und er hört das sich ja so an, als würde er das mitmachen oder wieder beleben wollen, aber halt alleine macht sowas keinen Spaß. Das heißt, weil du gerade Lust hast, da vielleicht mitzumachen und im Team zu arbeiten, am besten in den Kommentaren melden oder, ja, denke ich, das ist das Beste.
Genau, also man kann auch uns schreiben. Von der Wochennotiz würden wir da bestimmt auch helfen.
Genau, also der Punkt ist, es muss keiner alles machen. Sondern eigentlich braucht es jemanden, der das zusammensortiert und sagt, ah, heute du, nächste Woche du, übernächste Woche du. Und dann kann man sich das auch aufteilen. Also selbst wenn einer sagt, oh, ich würde mal gern eins machen, aber ich träume mir das nicht zu, das jede Woche zu machen, macht ja nichts, dann mach halt mal eins. Wenn es später halt nicht jede Woche ist, sondern nur einmal im Monat, ist doch auch okay. Ja. Was ich aber gern noch erwähnen würde, ist, dass es einen ähnlichen Ansatz gibt mit diesem Map-Roulette. Das ist ja quasi auch so eine Aufgabe, die dir gestellt wird, aber das wendet sich, also da geht es jetzt ja nicht darum zu sagen, wir mappen jetzt alle Süßigkeitenläden in der Gegend, sondern da geht es halt wirklich um Bugs. Also sagen, okay, hier haben wir zwei Wege, die sind nah beieinander, sollten die nicht verbunden sein. Aber es funktioniert ja so ähnlich, wenn man sagt, okay, ich würde gern was mappen und ich weiß nicht was, kann man da hingehen und sich da Aufgaben zuteilen lassen. Nichtsdestotrotz fände ich dieses Project of the Week eigentlich ganz hübsch, gerade um Neulinge abzuholen, die sagen so, super, ich bin jetzt irgendwie in Berlin und ich würde gerne was mappen, was kann ich denn machen? Und da hilft einem das vielleicht, die Sachen zu finden, die noch nicht gemacht sind oder die noch nicht so vollständig sind. Deswegen, ich fände es auch schick, wenn man das wieder irgendwie, tja, wenigstens unregelmäßig an den Start bringen würde.
Weißt du gerade zufälligerweise, woher MapRoulette seine Daten zieht? Also nutzen die irgendwen anderen QR-Service oder haben die
andere Regeln? Ich glaube, der Code ist sogar veröffentlicht worden.
Soweit ich weiß, ist das ja von dem Martin gemacht, Martin Van Exel, der einfach da sagt, okay, jetzt baue ich hier irgendwie Code, der folgende Fehler findet, also zum Beispiel Rays, die sich eben nicht ganz berühren, sondern nur beinahe, und lass den mal auf meinetwegen die USA los und das Ergebnis gieße ich dann in MapRoulette. Aber das ist Handarbeit, wenn ich mich recht erinnere.
Okay. Nichtsdestotrotz, also wenn das wieder starten würde, ich würde es begrüßen. Ich fand es auch immer sehr interessant, so halt neue Tags auch mal kennenzulernen. Wunderbar eigentlich.
Tja, eigentlich könnte man das ja direkt an unsere Podcasts dranhängen.
Peter.
Wenn wir unseren Tag of the Day vorstellen, direkt daraus ein
Ich hatte auch schon direkt eine Idee fürs Erste. Da kam nämlich heute so eine nette, die Franzosen haben einen Kartenstil gemacht, der auch Fußballplätze so schön rendert. Mhm. Und Sportsachen. oder Golfplätze auch. Sieht schick aus, wenn man... Also Ideen hätten wir ja. Wir würden auch ein bisschen unterstützen.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall würden wir Werbung machen im Podcast, weil das können wir nämlich sehr gut.
Gut, dann haben wir, glaube ich, noch eine, ne?
Genau.
Eine Frage, eine...
Ich spiele einfach mal ab.
Ja.
Ja, hallo. Der Matthias ist hier, auch bekannt als Ausrufezeichen im Ausrufezeichen. Und ich habe ein kleines Thema... das vielleicht auch andere interessiert, und zwar eigentlich, welchen Editor nutzt ihr persönlich und vielleicht auch, naja klar, warum? Weil, ja, ich weiß auch nicht, also ich bin irgendwie seit Ewigkeiten bei Yosen, weil ich auch denke, dass der sehr gut funktioniert, aber um ganz ehrlich zu sein, ich habe mir Mercator oder andere Sachen auch gar nicht groß angeguckt. Mit Potlatch 2, ja, arbeite ich auch ein bisschen, aber eher nur, wenn man mal kurz was klicken will. Deswegen wäre es eigentlich mal für mich zumindest sehr interessant, von Leuten zu hören, die ganz andere ausprobiert haben, was die vielleicht daran toll finden. Oder eben auch die Frage, ob wir vielleicht auch ganz, ganz neue Editoren brauchen. Denn ja, ich glaube, bei diesen ganzen mobilen Endgeräten, also Tablets, Smartphones und so, eigentlich wäre das schon cool, wenn man da irgendwie so ohne viel Trara, sag ich mal, leicht die Eigenschaften von Objekten ändern könnte. Ich kenne da, glaube ich, kein Editor, wo das wirklich gut geht, die auf einer, sag ich mal, etwas abstrakteren Ebene, also nicht so wie bei Yosen, dass man alles so auf Nodes- und Ways-Ebene so behandeln kann, die das abdecken. Aber ich selber habe halt auch kein Smartphone. Also vielleicht, wenn es da irgendwie Feedback geben würde, das wäre super spannend für mich. Okay, dann möchte ich mich bedanken und natürlich auch für euren hervorragenden Podcast. Also, tschüss!
Ja, auch wieder herzlichen Dank, Matthias. Peter, dann fang du doch mal an. Was benutzt du?
Ja, also eigentlich benutze ich nur Jawsen.
Gut. Und
ja, ich habe mir Mercator mal angeguckt. Mercator ist hübsch, ist wirklich sehr, sehr schön im Rendering und auch sehr schnell. Aber das ist halt so das unbekannte Wesen. Und Jawsen ist halt einfach, naja, ich sag mir, ist einfach gut genug.
Okay.
Kann alles, gibt Plugins und so weiter. Ja, also wenn es größere Dinge sind, auch wirklich Jawsen. Einfach eigentlich... Habe ich schon immer so gemacht. Warum soll ich das ändern? Und funktioniert überall. Wenn ich mal kurz was ändern muss, dann halt einfach auf der Webseite und dann dadurch Potlatch. Da würde ich wahrscheinlich aber auch viel lieber ID bevorzugen, wenn es einfach so schnell auch in der Webseite schon integriert wäre. Weil ich halt nicht Lust habe, da die bauen, also den Bereich dann in einem anderen Editor suchen und so weiter, wenn ich nur ein paar Tag ändern muss und so.
Okay.
Er hat ja auch noch erwähnt, oder schließen wir erstmal ab, was wir so in dem Fall benutzen. Unter iOS habe ich jetzt die letzten Wochen mal GoMap oder so benutzt, um halt direkt auf der Straße mal Hausnummern einzutragen oder so, ohne dass ich daheim noch irgendwas nacharbeiten muss. Da gibt es dann natürlich andere Tools, wo es schneller geht. Und ja, wenn man sowas unter Android machen will, dann hat Vespucci. Aber es ist halt eigentlich auch nur mal so spontan was machen und nicht jetzt so wirklich möglichst produktiv oder, ja, mir fehlt das richtige Wort jetzt dafür, möglichst effizient sozusagen Zeug zu mappen.
Ja, also ich selbst benutze auch Yosen. Mir gefallen einfach diese Plugins und diese ganzen Zusatz-Add-ons. Die sind einfach hervorragend. Ich habe mal für, also bei Mercator, der hat eine nette WMS-Integration. Und zwar kannst du da wunderbar auf den WMS-Server gehen und dir so die Liste runter, also anzeigen lassen. Also ab und zu benutze ich das dafür, aber nur sehr selten. Ja, und mobile Editoren, da habe ich auch mit GoMap versucht. Aber so richtig glücklich bin ich da nicht. Also ich bin, ich lande immer wieder bei Feelpaper oder Walking Papers. Wenn ich unterwegs bin, das klappt für mich einfach noch am besten.
Also Feelpapers habe ich gerade auch zum ersten Mal mir angeschaut. Das ist ja relativ neu und das sieht aber total cool aus. Weil mein Problem mit den Walking Papers war immer, dass mir der Stil nicht gefallen hat. Ich hätte also dieser Ausdrucksstil. Aber vielleicht sollten wir es erstmal erklären, was es ist. Du sagst, du benutzt es regelmäßig. Magst du es mal kurz erklären, wie man damit arbeitet?
Ja, du gehst auf die Webseite feelpapers.org und kannst dir dann eigentlich deinen Bereich, den du mappen willst, vorhast zu mappen, aussuchen. Das heißt, du drillst da mehr oder weniger rein und sagst so, der Bereich, den möchte ich jetzt mappen. Es empfiehlt sich immer, gerade wenn du Hausnummern machst, vorher die Häuser einzutragen und so grobe Strukturen. Und dann kannst du eigentlich das ausdrucken. Und das Schöne an dem Feelpaper ist, dass man nicht mehr nur wie bei einem älteren Walking Paper nur ein Blatt ausdrucken kann, also früher nur ein Blatt, inzwischen konnte man dann auch mehr. Dass die so ein bisschen sortiert sind und dann ausdrucken, mitnehmen und dann draußen ergänzen.
Mit Gebäudeeintrag meintest du vom Satellitenbild
die genau, mal abzeigen. Genau, genau, vom Satellitenbild. Oder auch schon so Wege, Feldwege, die man alle erkennt. Das hilft ungemein bei der Orientierung dann. Da kann man mal so Abschätzungen machen. Ich meine, manchmal vergisst man halt was. Klar, man sieht es nicht auf dem Luftbild. Aber so grobe Anhaltspunkte sind wirklich super. Und wie gesagt, beim Hausnummern ein Haus zu haben, macht es einfach einfacher.
Ja, und dann kann man das ausdrucken. Und dann ist da, glaube ich, unten rechts so ein kleiner Code drauf oder sowas.
Ja, den kann man nutzen. Ich
also
ist immer zu anstrengend. Genau, das ist ein QR-Code. Man kann, wenn man das Blatt 1 kennt, kann man das als Plugin, es gibt für Jörsen ein Plugin, und dann wird das direkt georeferenziert als Hintergrund angezeigt. Das heißt, man kann dann von seinem gemalten, ergänzten Blatt die Sachen dann eintragen in Jossen.
Es gibt dann auf der Seite auch eine Upload-Funktion. Für was ist die denn da?
Ja, da kannst du dann, glaube ich, hingehen und kannst deine Datei hochladen und entweder schmeißen sie dir dann WMS entgegen oder ein GeoTIFF, denke ich.
Genau. Also du kannst auch quasi anderen Leuten das zur Verfügung stellen.
Beziehungsweise okay. Dir selber, wenn du es nicht,
oder mir
nicht
selbst, ja.
Wenn ich mit Jossen machst, sondern vielleicht genau. Mit was anderem. Kannst du das dann da hochladen und kriegst dann, ich weiß nicht, wie gesagt, ich habe es noch nie probiert, aber ich denke mal, ein WMS werden sie dir entgegenwerfen.
Ich habe es ehrlich gesagt da auch noch nie versucht.
Das heißt, du machst ja. Auch immer, machst immer über dieses Plugin in Jossen dann?
Ja, ich mache es nicht mit einem Plugin.
Also ich
halt, ich lese mir einfach daneben und zeichne ab.
Wenn du die Gebäude eh vom Luftbild vorher hast und dann nur noch die Hausnummern in die Gebäude reinschreibst, das ist das, wozu ich das meistens benutze, brauchst du halt nachher das genaue Georeferenziert nicht mehr, weil du hast ja schon die Gebäude eingemalt.
Ja.
Das ist halt dann interessant, wenn du in einen Bereich mappen gehst, der noch nicht in den Luftbildern drin ist. Sondern wenn du da halt hingehst und sagst, okay, hier sind Straßen und die sind einfach noch nicht in den Luftbildern, ich will halt ungefähr einmalen, wie die so verlaufen. Dann macht das Sinn. Oder wenn du in einem Gebiet bist, wo die Luftbilder halt so schlecht sind, dass es sich dann erstmal damit nichts machen kann.
Ja. Okay, dann, wie gesagt, wenn ihr...
Naja, ich würde noch was anderes erwähnen. Achso. Und zwar hat er auch gefragt nach spezialisierten Editoren. Und das ist halt immer so eine Sache. Also möchte man einen Editor machen, der zum Beispiel einfach eine Tabelle ist und du suchst dir irgendwie, sagst, okay, ich möchte jetzt alle Restaurants in München sehen und dann hast du jetzt zum Beispiel die Tabelle, wo du die Namen, Öffnungszeiten, Telefonnummer und so weiter siehst und trägst dann vielleicht da direkt die Nummern ein und so weiter. Ich habe mal von einem Stammtisch, bei uns am Stammtisch gehört, dass einer sich sowas gebastelt hat. Das Problem mit solchen spezialisierten Editoren ist halt immer, man kennt den ganzen Umfeld nicht. Das ganze Umfeld von dem Ding nicht. Das heißt, man trägt zum Beispiel für ein Restaurant die Hausnummer ein, obwohl die beim Gebäude schon mit drin ist oder sowas. Um mal einen einfachen Fall zu nennen. Aber da lassen sich natürlich noch viel,
schlimmere Fälle, die daraus sich noch schlimmere Fälle ausdenken. Deswegen wird eigentlich oft von diesen spezialisierten Editoren teilweise abgeraten.
Wobei, also ein Spezialfall, Hausnummern, da kenne ich schon, da gibt es ja ein, zwei Tools.
Ja, aber die funktionieren meistens immer so, dass du dann danach die Datei, also gerade dieses Keymapper 3 und dass es unter Android so gehypt wird, und das eigentlich auch relativ cool sein soll, also du läufst einfach die Straße entlang und drückst dann, okay, Hausnummer sowieso ist rechts von mir, Hausnummer sowieso ist links von mir, Hausnummer 5 ist vor mir oder sowas. Und der erzeugt zum Beispiel eine OSM-Datei, die du aber dann wieder zum Beispiel mit JOSM öffnest und dann eben da sozusagen nochmal den Qualitätssicherungsschritt hast. Dann schiebst du eben den Hausnummer-Node noch ins Gebäude rein, damit der auch jeder erkennt, dass der zu dem Gebäude gehört und das eben nicht auf der Straße ist, wo kein Gebäude ist. Und das heißt, direkter Upload ist das eigentlich auch nicht. Das ist eigentlich mehr so ein besseres Notizentool.
Ja, wobei es gibt auch ein Tool, glaube ich, der macht das direkt. Also Spezialtools ist ja nicht beigegeben, dass sie sowas den Weg gehen, sondern sie könnten sie auch theoretisch direkt eintragen.
Also beispielsweise habe ich eine App auf dem iPhone, ich weiß aber gerade nicht mehr, wie die heißt, die dir OSM-Karten in den Hintergrund legt und dann kannst du da deine Hausnummern eintragen und der macht dir dann aber ein GPX-File, was er dir per Mail schickt. Und das lädst du dann in den JOSM rein und malst sie damit dann ein. Was dann auch so eine Spezialsache ist, aber da macht man halt nicht so viel kaputt, weil man immer noch diesen manuellen Review-Schritt hat.
Aber was heißt denn mal einmalen? Das heißt, du tragst die Hausnummer mit, das heißt, du nochmal selber ein oder wie?
Du schiebst die Karte so, also du hast so ein Fadenkreuz und dann schiebst du die Karte so, dass das Haus, das schon da ist, genau unter dem Fadenkreuz ist und drückst halt auf Hausnummer 1. Und dann schiebst du es halt auf das nächste Haus, drückst auf 2. Schiebst auf das nächste Haus, drückst 3. Und dann macht ihr quasi an den richtigen Stellen direkt die Punkte. Also da geht es halt auch darum, du hast die Gebäude schon vom Luftbild, dann willst die Nummern noch nachtragen.
Okay.
Ich hätte noch einen Nachtrag zum FieldPapers.org. Und zwar habe ich auf dem iPhone eine ziemlich coole App, die gibt es aber auch für Android. Die nennt sich CamScanner. Und das ist eine App, mit der man ein Foto macht von einem Papier, das irgendwo drauf liegt. Und dann erkennt er automatisch die Ecken, rektifiziert es, also macht es dann halt auch gleich
schön rechteckig.
Macht dann nochmal eine Farbkorrektur, also wenn es halt unten heller ist als oben oder sowas, dann kannst du dir sagen, ob du das gerne in Schwarz-Weiß brauchst oder in Farbe und dann macht er da so noch so eine automatische Helligkeitskorrektur und kann dann auch gleich noch ein OCR drüber laufen lassen, wenn du da gedruckten Text fotografiert hast, also es geht natürlich mit handschriftlichen Notizen nicht und spuckt dir dann entweder ein JPEG aus oder ein PDF mit dem Original im Hintergrund und dem geOCR-ten Text oben drüber, wo man dann in dem geOCR-ten Text quasi suchen kann. Und das ist ziemlich, ziemlich, ziemlich cool. Und das habe ich mir auf dem iPhone gekauft, weil das halt einfach ultra praktisch ist. Also ob man jetzt irgendwie seine Krankmeldung fotografieren muss oder irgendwas, was man gerade irgendwie auf den Scanner legen würde, wo man aber gerade keinen Scanner hat, da ist das halt ultra praktisch für. Und eben auch für die Walking Papers, die man damit halt fotografiert. Legst halt auf den Tisch, fotografierst sie, er macht sie für dich gerade, schickst sie dir als JPEG, fertig.
Und das funktioniert mit diesem QR-Code dann auch?
Ja, du hast ja deine JPEG und das JPEG lädst du dann zum Beispiel bei den
Feedbacks. Ja, und die Qualität der Kamera ist schon so gut.
Ja, also ich habe ein iPhone 4S und die Qualität ist sehr, sehr gut.
Android ist auch sehr, sehr gut.
Bestimmt, habe ich aber nicht, deswegen kann ich es nicht bestätigen. Aber ich muss sagen, also es reicht völlig aus für die allermeisten Sachen, wo ich sonst auf den Scanner legen würde. Ich habe auch Fotos damit schon eingescannt, also gescannt. Mhm.
Ja. Ansonsten natürlich, wenn ID mal, das funktioniert ja auch auf Tablets und auf Smartphones, wenn man gerade Internetzugang hat, ist aber natürlich noch im Alpha-Stadium.
Nein, kommt jetzt ins Beta.
Nein, es ist im Beta, okay.
Ja, es gab ein Video, also es macht sich.
Es wird
und sieht schon wieder cooler aus wie die Alpha-Version.
Okay.
Genau, cool. Also da ist auch wieder Licht am Tunnel.
Gut, dann noch einen Nachtrag zu Frage 1. Sozusagen aus dem Chat.
Was war das nochmal? Achso, die Boxen.
Ja, Wiki-Seiten. Die User-Seiten und so weiter.
Genau.
Das hat zwar nicht der Fragen nicht gemeint, aber es gibt wohl auch, wurde uns hingewiesen, User-Seiten auf der Webseite, also auf osm.org. Da kann man natürlich solche Boxen nicht verwenden, aber war mir jetzt auch neu, dass man da auch Text über sich selber reinschreiben kann. Kann man ja mal ausprobieren. Da ist es dann auch wieder eine andere Syntax, um Zeug zu verwenden, das ist dieses Markdown. Ja, da gibt es eigentlich auch genügend Infos, wenn man sich mal danach sucht.
Ach stimmt, das gibt ja dann, die gibt es ja auch noch, ja, ja. Die Seite zu dem,
okay. Ja, also ich weiß nur, die meisten haben nur einen Link dann zu ihrem Wiki, ne? Also habe ich es auch gemacht.
Okay, dann mache ich das auch.
Also.
So, damit beenden wir sowohl die Sprechstunde als auch unseren Podcast. Mit der Aufforderung, uns weitere Audioboo-Kommentare zu schicken, denn wir finden es total toll. Oder was mit dir?
Ja, passt. Man kann natürlich, wenn man jetzt total gegen diese kommerziellen Dienste ist und so weiter, uns auch einen Link zu einem MP3-File oder so schicken.
Nein, zu einem OGG, natürlich. Wenn man gegen die kommerziellen Sachen
Opus, ist. Opus.
Ja, genau. Flack. Egal.
Pass auf, ihr kriegt jetzt Formate, die ihr nicht lesen.
Ja, schickt uns, wir spielen es ein. Wenn ihr uns Fragen schickt, versuchen wir sie zu beantworten. Wenn ihr Antworten auf die Fragen habt, die ihr da hört, nehmt doch gerade die Antwort auf. Wir spielen auch gerne eure Antwort ein.
Genau, also welchen Editor benutzt ihr denn mobil? Könnt ihr empfehlen? Und so weiter, ja.
Genau, schreibt uns dazu mal einen Kommentar, also beziehungsweise sprecht uns einen Kommentar ein. Ihr könnt ihn auch schreiben, dann lesen wir ihn vor. Aber gesprochen ist immer cooler, dann hört man euch auch mal ein bisschen. Ist ganz einfach, auf audioboo.fm und dann oben rechts auf Aufnahme. Dann muss ich entweder einen Account machen oder mit Twitter einloggen und dann kann man direkt am Rechner aufnehmen. Einfach reinsprechen.
Wichtig ist eben mit Raute Radio OSM kennzeichnen, ansonsten landet es nicht bei uns in unserer Inbox.
So, damit verabschieden wir uns. Wünschen euch noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, wann immer ihr das hört. Und bis zum nächsten Mal bei Radio OSM.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.